redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilurbanen Unterhaltungsmartini mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Guten Tag.
Guten Tag. Affenhitze heute, oder?
Ich weiß nicht, ich war noch nicht draußen. Wie ist denn bei euch? Also, ich weiß gar nicht, wie ist denn bei uns? Ich war noch nicht draußen. Ich bin den ganzen Tag.
Bayern geht gar nicht. Draußen laufen Leute im Bikini rum. Kleine Roller fahren durch die Gegend. Es ist echt sehr warm. Aber noch keine einzige Knospe an den Bäumen.
Kleine Roller fahren durch die Gegend. Was? Wie?
Nein, Quatsch. Nein, es ist schon ziemlich warm.
Auch 11 Grad bei mir auf dem Balkon. Ja, das ist nett. Ich gucke auf eine App, wenn ich wissen will, wie bei mir die Temperatur ist. Ja.
Also gestern war ich draußen und ich musste mir tatsächlich den Mantel vom Körper reißen, weil mir einfach viel zu warm war.
Ja, ich habe auch das Problem, ich bin halt auch wieder fett geworden und habe keine Übergangsjacke, die mir passt. Mhm. Und habe auch die Tage, dachte ich mir so, ah, ist auch scheiße hier, das spannt ein bisschen alles. Hey, weil ich hatte eigentlich drauf gehofft, dass noch 2 Monate Winter ist und ich die dicke Winterjacke noch tragen kann und dann noch 5 Kilo abgespeckt habe, bis ich die andere wieder anziehen muss. Ja, aber so ist es.
Übergangsjacken sind ja echt so ein Problem. Ja. Letztes Jahr zum Beispiel hat die Textilbranche extrem gelitten, weil die Übergänge gar so hart waren, dass man gar keine Übergangsklamotten mehr brauchte. Das heißt, es ging vom Winter direkt in den Sommer und vom Sommer direkt in den Winter. Mhm. Und das bedeutet, dass sie ihre ganzen Übergangsjäckchen gar nicht losgeworden sind. Habe ich einen Artikel in der FAS gelesen.
Naja, es ist aber andererseits, wenn du musst ja nur mal verreisen, also spätestens dann brauchst du ja eine Übergangsjacke, wenn du beispielsweise im Herbst in Südtirol bist oder so.
Ja, ja, ja.
Aber dafür nimmt man dann halt die Funktionsjacke daher, dass die ja gefühlt wirklich immer wichtiger wird. Also ich habe halt lange gedacht, so ja, Funktionsjacke, tolle Sache, aber muss auch nicht unbedingt. Man kann auch so den Wollmantel haben und eine Filzjacke. Also so, ne, meine Übergangsjacke ist halt so eine Filzjacke. Aber mittlerweile denke ich immer öfter, ah, so eine Funktionsjacke, weißt du, so innen Merino, dann noch eine Schicht mit hin und dann Wasser abweisen und Wind und so, könnte vielleicht sinnvoller sein, weil dann bist du halt immer ordentlich angezogen, weil man weiß ja nie, was einen erwartet, wenn man rauskommt.
Ja.
Tja. Und wie war die Lesung?
Es gab keine Lesung, aber ich habe endlich, Ruhe jetzt. Ruhe. Ja. Ich habe endlich wieder eine Ankündigung, Lesungsankündigung. Also
wir machen die Werbung hier nämlich am Anfang, damit es gleich auf die Nerven geht.
Hör mal, das gehört dazu, okay? Die genau. Vrind ist eine Weltgemeinschaft von Peoples, die sich treffen, die sich immer begegnen können, hin und wieder mehrmals im Jahr.
Du klingst so wie die alte Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, als sie nicht begriffen hat, was ihr eigener Radiosender Fritz macht, aber trotzdem in einem Interview gesagt hat, was der Sender macht und alle sich geschämt haben.
Oh mein Gott!
Das war echt sehr, sehr lustig damals. Ach ja.
Ich möchte nicht so klingen. Also, ich mache jetzt meine Ankündigungen.
Bitte.
Ja? Ich habe nämlich schon mal letztes Jahr angekündigt, dass ich in Erlangen lesen werde. Aber vielleicht. Ich habe damals gesagt vielleicht, weil es in diesem Vielleicht-Status auch tatsächlich war.
Ja.
Es ist für Stadtbüchereien und Stadtbibliotheken gar nicht so einfach, mal eben eine Alde einzuladen, deren Buch 5 Jahre alt ist oder halt 3 Jahre alt. Normalerweise lädt man die Leute ein, wenn das Buch aktuell ist und wenn das irgendwie in das aktuelle Mediengeschehen passt. Aber dann habe ich der erzählt, ja, kommen Leute von Vrind und so, ne? Und dann
Vrind!
Oh. Um Gottes Willen, wir hatten ja keine Ahnung, warum haben sie uns das nicht gleich gesagt? Und so kam es, dass ich tatsächlich einen Termin bekommen habe für den 21. Mai.
Ja.
Am 21. Mai findet eine Lesung aus Minigolf Paradiso statt. Das bedeutet 90er Jahre Scheiße.
Dann gibt's wieder Eulen.
Ja, nee, weiß ich nicht.
90er Jahre Eulen.
Kann schon sein. Nee. Mein Auftrag lautet nicht, bringt Eulen mit, sondern bringt 90er-Jahre-Kram mit.
Ich finde ja, die Leute sollten die ausgestopfte 90er-Jahre-Sachen mitbringen.
Ich finde,
viel mehr präparierte Tiere verschenken.
Ja, pass mal auf. Ich hab eine Idee.
Ja.
Wenn das schon sein muss, ich sprenge ja alle Eulen, das ist kein Witz, ich sprenge die wirklich. Also, wenn mir 100 Eulen geschenkt werden, werde ich 100 Eulen sprengen.
Würdest du dann bitte von jeder Sprengung ein Video machen und dich damit dumm und dusselig verdienen, weil du dann YouTube-Star wirst?
Nein.
Warum nicht?
Ich werde meine Persönlichkeit nicht kommodifizieren. Das werde ich einfach nicht tun.
Du sollst ja die scheiß Eule filmen, während sie explodiert und nicht dich, während du die Eule explodieren lässt. Obwohl, YouTuber filmen ja immer sich, während sie irgendwie was machen
ja,
und verdecken dadurch den ganzen Hintergrund. Ich habe letztens habe ich in YouTube, ich bin ja so, ich habe ja so meine Secret-Leidenschaft ist ja Camping, ne? Also ich hätte ja gerne ein Wohnmobil und sowas. Und jetzt gucke ich dann immer so Videos und so. Und da gibt's dann halt auch so YouTuber, die sich in der Camping-Szene rumtummeln. Und dann waren die auf irgendwie so einer Campingmesse und so, ja, hier, total klasse, ein toller neuer Wohnwagen von Wohnwagenfirma. Und die ganze Zeit war dieses Arschgesicht im Bild und hat sich gezeigt, wie er an diesem Wohnwagen irgendwie was rummacht. Ich habe aber nie diesen Wohnwagen gesehen.
Ja.
Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch...
Sag mal, kennst du dieses Video? Ich bin ja echt auch Fan von Sprengungen, so Real Life, so Häuser werden gesprengt. Und es gibt so ein kurzes Video, ey, da könnte ich heulen vor Lachen. Da haben Leute eine Kamera aufgestellt, um einer Hochhaussprengung beizuwohnen. Und man sieht so richtig den Countdown und so.
Wo der LKW und durchfährt.
Ein Reisebus.
Oder ein Reisebus, genau.
Richtig fetter Reisebus hält direkt davor.
Ja, super.
Also, das ist wirklich der Hammer.
Ja, klasse.
Ja. Nein, also es gibt keine YouTube-Videos von meinen Sprengungen.
Schade eigentlich. Schade.
Aber man könnte ja die Eulen, die man mir dann schenkt, ausstatten mit 90er-Jahre-Equipment. Man kann kleine Tamagotchis dranhängen oder irgendwelche Polyesterjacken denen an den Leib
oder
schneiden.
Oder noch schöner, man schenkt dir Eulen und ein Luftgewehr und dann kannst du die irgendwie auf dem Nachbarshaus immer mal so Eulen drapieren, so heimlich, und die dann abschießen.
Ja, das ist gut.
Ja.
Das ist sehr, sehr gut. Okay, also ich sag's jetzt nochmal, ja, um das langsam mal abzuschließen. Am 21. Mai in Erlangen in der Stadtbücherei um 19 Uhr, kann man alles auf meiner Website auch nachlesen, findet diese Lesung statt. Und es gibt noch eine zweite Lesung, die findet am 8. November in Leopoldshöhe bei Bielefeld statt.
Aha.
Das werde ich dann zeitnah nochmal ankündigen, aber schon mal für die Early Birds. Es gibt zwar keine Early Bird Tickets bei mir, aber das wird auch eine schöne Lesung. Und es wird eine Lesung nicht aus Minigolf Paradiso, sondern aus Sitzen 4 Polen im Auto, und es wird Scheußlichkeiten aus Polen zu essen geben. Also in Erlangen Scheußlichkeiten aus den 90ern und in Bielefeld Scheußlichkeiten aus Polen.
Bielefeld, das ist ja gar nicht so weit. Da könnte ich ja dann versuchen, sogar noch irgendwie einen Ausflug hinzumachen. Obwohl, nee, das ist auch Quatsch für so eine Lesung, mal eben nach Bielefeld fahren.
Absoluter Unsinn.
Ja. Du musst mal eine Lesung in Berlin machen.
Ja, mach mir was klar. Das ist das, was ich immer sage. Solange, wenn Leute mir was organisieren, wenn sie sagen, hier, ich habe eine Buchhandlung gefunden, die dich einladen will oder so, mache ich das.
Ja, du kannst es aber doch, ich meine, du bist doch Alexandra Tobo, du kannst doch... Im Grunde kannst du dir doch eine kleine Halle mieten und sagen, so, ich mache eine Lesung, es gibt fieses Essen aus Polen und der Eintritt kostet 15 Euro. Da kommen doch auch genug Leute.
Weißt du?
Naja, Podcasts, werden Podcasts live aufgenommen, wo zwei Typen auf der Bühne sitzen und das machen, was sie sonst auch machen, nämlich miteinander reden über Themen, und die Leute zahlen Eintritt, um sich das angucken zu können. Und bei dir sehe ich da ja sogar noch einen richtigen Mehrwert, weil du ja tatsächlich ein Entertainment dem Publikum lieferst, beziehungsweise auch eine Interaktion mit dem Publikum lieferst.
Ich glaube, dazu fehlt mir noch das Selbstbewusstsein.
Verstehe.
Oder
ich bin ja nach wie
Ego
vor der Meinung,
oder so. Ich schäme mich.
Ich bin ja nach wie vor der festen Überzeugung, und ich finde auch, dass die Hörerschaft dich da in die richtige Richtung nudgen sollte, die Vrindheit live zu machen, vor Publikum. Das werde ich dir irgendwann nochmal abtrotzen müssen. Und okay, wir würden Hallen füllen. Wir könnten eine Tour machen, eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Benelux-Länder.
Mich schaudert's bei dieser Vorstellung.
Mich auch, aber...
Das ist doch grausig.
Nee,
ich finde das toll, wenn, weißt du, aber wenn, ja, Geld.
Nee, davon mal abgesehen, Geld ist immer geil. Nee, aber auch, ich glaube, was man wirklich sehen muss, ist, wenn du sagst, wir machen... Ich mache eine Show, ich mache das jetzt hier live, die Vrindheit. Wir machen das jetzt live im, keine Ahnung, Schiller-Theater in Berlin oder sowas. Da kommen ja nicht die Leute, die normalerweise ins Schiller-Theater gehen, sitzen da und denken sich, was ist denn das? Das Scheiße, hört doch mal auf. Das passiert ja nicht, sondern da kommen ja auch nur Leute hin, die einem wohlwollend gesonnen sind. Das musste ich auch über viele Jahre lernen, dass... Es gibt einen Unterschied zwischen auf eine Bühne gehen und irgendwas moderieren, mit was man nicht selbst ist, und auf eine Bühne gehen, was man selbst ist. Weil dann kommen halt Leute, die sind dir wohlgesonnen und die werfen halt nicht mit Tomaten, es sei denn, du forderst sie vorher auf, mit Tomaten zu werfen. bitte
ja,
bringt Tomaten.
Zwei Punkte. Also die erste Sache ist, ich glaube nicht, dass mein Vrind-Ich mein authentisches Ich ist. Mhm. Und zweitens, ich mag, glaube ich, solche großen Bühnengeschehnisse nicht. Ich finde diese Dynamik so, so allein schon.
Und wenn wir dich hinter so eine Frostwand setzen?
Nein, das hat nichts damit zu tun. Nein, weißt du, ich hab lieber so ein.
Wir machen einen Fake. Ich gehe vorne auf die Bühne und dann stellen wir so eine transparente Wand auf, weißt du, so eine Frostwand. Dahinter setzen wir einfach nur ein Pappprofil von dir und schalten dich per Leitung zu. Das merken die nie.
Ich will einfach nicht jemand sein, der irgendwo auf einer Bühne steht, wo dann hunderte von Menschen. Ich weiß nicht, ich bin eher so ein Fan von kleinen Veranstaltungen. Weißt du, 20, 30 Leute maximal, ja, weil klar. Da kann man nämlich, da hat man wirklich diese Kommunikation und auf die kommt es mir an. Ich will die Leute kennenlernen. Ich will
dann
mit
machen
ihnen
wir 20,
sprechen.
Dann machen wir 20, 30 Leute, nehmen mehr Eintritt, weil ne, irgendwie müssen wir es mit dem Reichtum ja. Und ja, können wir auch machen.
Weiß ich nicht. Ich finde, wir sollten zu den Fragen übergehen, weil mir ist das jetzt wieder zu viel.
Ich krieg dich noch. Dich krieg ich noch. Dich mache ich fertig.
Da musst du dir aber sehr viel einfallen lassen noch.
Eine Frage von Martin. Der schreibt, ich habe einen Hang für schöne Zahlen. Ob Lautstärke, Einstellung, Wunschtemperatur oder Geschwindigkeit. Ich mag schöne Zahlen im Display, wie zum Beispiel runde Zehner oder 128 Stundenkilometer. Und ich sage Stundenkilometer, um euch allen auf den Sack zu gehen, die jetzt sagen, es heißt Kilometer pro Stunde. Oder 128 Stundenkilometer, weil dies gleichbedeutend 2 hoch 7 ist. Geht euch das auch so?
Ja, ich glaube, uns geht das allen so, die wir nach Harmonie streben. Ich habe es mit der 19. Die 19 ist die ätzendste Zahl, die ich mir vorstellen kann. Das ist wie so ein Baum, von dem ein Erhängter baumelt.
Southern Tree, very strange fruit, ja. Hm.
Das 19. ist halt. Ja, die 19, das ist so eine winzig kleine Abweichung von der pompösen 20, dass es halt sofort auffällt, weißt du, und dann stört. Das ist wie so ein Kratzer in einem wunderschönen Gesicht oder so. Mhm. Und die 9 alleine, die finde ich überhaupt nicht schlimm. Die finde ich sogar besonders schön, weil 3 mal 3 ist 9. Das lässt sich auch schön so im Quadrat darstellen. Und so symmetrische Zahlen mag ich auch ganz gern, wie zum Beispiel 101.
Nee, soweit habe ich gar nicht, aber was mir auffällt und immer wieder auffällt und schon mein Leben lang auffällt, ist, wenn ich so am Autoradio die Lautstärke einstelle oder auch so zu Hause, also wenn ich an einem Display einen Wert einstelle und das ein Zahlenwert ist, also nicht einfach nur so ein Drehknopf laut leise, sondern ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich neige dazu, immer gerade Zahlen einzustellen.
Ah, siehst du?
Das ist ganz witzig. Mhm. Außer bei 13, das mache ich extra.
Ja, 13 ist auch so eine Ekelzahl. Also so eine komische Zahl, ja.
Ja, aber ist interessant, woher das höre ich auch oft, dass Leute sagen, ja, ich bemühe mich dann immer eine gerade Zahl dahin zu machen. Ich weiß nicht, warum ungerade Zahlen.
Ich glaube
so
wirklich, das ist das allgemein menschliche Streben nach Harmonie.
Harmonie und Symmetrie.
Ja.
Robert fragt, gibt es ein Lebensmittel oder ein Gericht, vor dem ihr euch regelrecht ekelt? Boah.
Ekel ist halt Auslegungssache. Es gibt Essen, da denke ich, und es gibt Essen, da könnte ich brechen. Obwohl, nein, das gibt es nicht. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die sowas haben, dass sie tatsächlich einen Brechreiz empfinden, wenn sie das sehen. Das habe ich halt nicht. Ich mag Oliven nicht und ich mag Antipasti nicht. Also alles, was in Öl oder Essig schwimmt.
Ja, aber nicht und, mögen ist ja nochmal was anderes. Ich mag auch Rotkohl nicht, aber wenn es halt dann irgendwie Rotkohl gibt, esse ich den halt auch, bevor ich irgendwie einen Aufstand mache.
Nee, also Oliven kann ich tatsächlich auch nicht essen.
Ah ja.
Aber ob ich jetzt so weit gehen würde, das als Ekel zu bezeichnen, weiß ich nicht.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich häufiger auch schon mal Essen ausgespuckt habe.
Mhm.
Und das war immer auf irgendwelchen Märkten in Südostasien.
Ah, da gibt es so Skorpione am Stiel und so.
Keine Ahnung, also das ist auch nicht oft. 2 oder 3 Mal habe ich es tatsächlich nicht weiterkauen und schlucken können. Und das eine Mal erinnere ich mich noch dran, das war in Thailand. Da hingen so komische, so aufgereihte, also wie Kugeln an der Schnur, so kleine, so daumennagelgroße Kugeln irgendwie an so einer Schnur. Und ich meinte so, what's that? Und die Frau sagte, Fishball! Und ich so, das klingt aber lecker. Das ging nicht. Das war tatsächlich, das ist so die ekelhafteste Essen-Erinnerung, die ich so habe. Ansonsten.
Wie geht's dir denn mit Meeresfrüchten? Weil meine Mutter, als sie zum ersten Mal Meeresfrüchte gegessen hat, hat die gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich an einer Babyhand kaue.
Sehr schön. Ja, genau, das
so kleine Fingerchen.
Ja, genau, deswegen
esse ich. Wo die Knochen noch nicht ganz ausgebildet
deswegen
sind.
Deswegen esse ich Meeresfrüchte.
Igitt.
Nee, das, also Meeresfrüchte, das ist halt so ein bisschen zottelig, das finde ich auch komisch, aber habe ich tatsächlich kein Problem mit. Was ich nicht weiß, ist Insekten. Ich habe noch nie Insekten gegessen.
Also aber habe, Insektenburger.
Ja, aber das ist halt gemahlene Würmer, gemahlen gepresst, also wie so ein Burger-Patty.
Ja, da
halt.
Hast
das
du so Abstraktionsgrad.
Das ist, genau, das hat ja mit Insekten nichts mehr zu tun, sondern ist ja einfach nur Protein. Aber so, ne, so Snacks, so Snack-Heuschrecken oder sowas habe ich noch nie gegessen. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte oder ob da mein Ekel zu groß wäre, keine Ahnung. Ja, aber sonst, nee, sonst ist einfach nur, mag ich nicht, esse ich nicht. Pff. Sebastian fragt, wenn ihr auf eine einsame Insel müsstet, welche würde das sein? Oder anders gefragt, wie sieht für euch die perfekte einsame Insel aus? Die einzigen Kriterien? Einsam und Insel.
Und einsam in dem Sinne, dass es keine Menschen drauf gibt.
Ja, vermutlich, ne?
Weil dann wäre nämlich meine Mindestvoraussetzung, ich will Affen. Und zwar ganz viele Affen. Affen, 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 die mir als allererstes mein Handy wegnehmen und ein Selfie damit machen, bevor sie es ins Meer werfen. Und dann will ich noch mehr Tiere, mit denen ich bedeutungsvolle Beziehungen eingehen kann. Etwa Riesenschildkröten oder irgendwelche, wie heißen denn diese komischen Fische, diese...
Kugelfisch.
Nein.
Ja, so ein komischer Fisch.
Ja, so Rochen.
Ach so, Rochen.
Weißt du, so ein sympathischer Rochen.
Noch komischer ist nur der Kofferfisch.
Der Kopf, hä? Wie sieht denn der aus?
Ja, wie ein Koffer mit einem Kopf dran und das sieht halt so, sieht halt komisch. Also,
echt wahr? Ja, hat er auch so einen Henkel?
Ja, und zwei so Schlösser und Rollen und so ein Ding zum Ausziehen von. Rimowa-Kofferfisch.
Super. Ja.
Ich weiß gar nicht, also sie müsste irgendwo nahe den Tropen sein. Also ich möchte gerne so das, also eigentlich schon so dieses Südseeparadies, ne? So langer weißer Strand, blau-grünes Meer, immer Wind. Ich möchte immer eine Brise haben.
Ja, unbedingt.
Ich möchte keine großartigen Jahreszeiten haben, also wirklich nahe der Tropen. Ich möchte eigentlich immer so ein, weiß ich nicht, tagsüber 25 Grad, nachts 20 Grad Wetter haben und immer eine Brise dabei, weil wenn ich die Brise nicht will, kann ich mich ja in meine Hütte zurückziehen, ansonsten draußen immer Brise. Bunte Vögel, ich mag Vögel.
Da willst du aber ziemlich viel, diese bunten Vögel, die sind ja in so einem Dschungelambiente zu finden.
Stimmt.
Da hattest du dann auch einen Urwald und da wiederum ist es sehr, sehr stickig.
Das stimmt, also eine Insel, sowas wie La Gomera, wo du einen Urwald hast und einen Berg oder so,
weißt du?
Aber ich glaube am meisten, also ich weiß nicht, also es ist die Frage, was heißt denn eigentlich einsam? So gar keine anderen Menschen?
Ja, ja wahrscheinlich gut, genau. Ist das gemeint, ja.
Wenn da Internet ist, okay. Ja, das wäre schon so, also meine perfekte einsame Insel wäre wahrscheinlich wirklich so eine, so die Südseeinsel, das Bild von der Südseeinsel, das man so im Kopf hat, Malediven, tralala.
Ja. Mir wäre es auch noch wichtig, dass es nicht allzu gefährlich ist. Also wenn da wirklich auf Schritt und Tritt irgendwelche giftigen Schlangen, Skorpione und Vogelspinnen lauern, dann dankeschön.
Nein, nein, da muss auch schon mal die Zivilisationskarawane durchmarschiert sein. Also da soll schon, ne, so fließend warm Wasser, so was man so will, ne, was man so braucht. Ja, schön sonnig sollte es sein. Alle zwei Wochen mal ein Tag Regen.
Zur Abkühlung.
Genau. Und dann auch gerne mal so zwischendurch so monsunartig. Weil das ist halt cool, so tropischer Regen ist halt cool.
Was machst du dann? Wo gehst du dann rein?
Na, in meine Hütte.
Das Loch, das du dir gegraben hast.
Nee, in meine Hütte. Ich habe da ja eine Hütte, eine ordentliche, mit Klimaanlage.
Ja. Nicht schlecht.
Ja, also eigentlich möchte ich leben wie in einem Luxusresort, in dem keiner ist.
Ja.
Hier ist, ach Gottchen, ey, ist schon wieder so eine lange Frage hier. Naja, der Sven führt aus. Es gibt mehrere Menschen in meinem Umfeld, die ständig Fragen formulieren, auf die es nur eine Antwort gibt. Nicht im Sinne einer merkelschen Alternativlosigkeit, sondern aufgrund offensichtlicher Faktenlage. Beispiel. Nach einem Regenschauer kommt man klitschnass ins Haus. Die Person mustert einen von oben bis unten und fragt dann, bist du etwa nass geworden? Sven fragt daher, warum machen diese Menschen das? Und wichtiger, wie geht man mit solchen Fragen bzw. Menschen um? Und dann schreibt er noch, mich nervt es wahnsinnig, auf solche Fragen wahrheitsgemäß zu reagieren, aber doch offensichtlich Antwort geben kann. Arg, ich scheitere beim Umgang mit den Fragen, da ich die Fragen absichtlich falsch beantworte. Nein, ich bin nicht nass geworden, Tropf, Tropf. Um den Fragenden indirekt darauf hinzuweisen, dass die Bemerkung gerade überflüssig ist. Kurz darüber nach.
Also wirklich, muss man da ein Problem draus machen? Diese Person, die da fragt, ja, die will ja nichts wissen. Das ist ein Gesprächsstarter.
Genau.
Also eine mögliche Antwort könnte so zum Beispiel sein, so, ja, ich habe nicht bedacht, dass es regnen könnte. Dann sagt deine Mutter halt, du kannst die Hose gleich aufhängen, gib sie mir doch einfach. Und dann muss man halt einfach flexibler mit dem Konzept der Frage umgehen. Nicht jede Frage dient der Suche nach einer Antwort. Manchmal ist eine Frage einfach nur ein Gesprächseinstieg sozusagen.
Was Alexandra sagt, Frage von Thomas. Warum gibt es so viele Menschen, die sich mit Berlin Tag und Nacht und ähnlichen Fernsehformaten zufrieden geben? Kann man sie noch retten?
Was sollen die denn stattdessen schauen?
Kennst du
Netflix
das?
Netflix oder was?
Kennst du das?
Ja, ich kenne Berlin Tag und Nacht. Ich habe da auch schon eine Folge mal geschaut und ich kenne auch ähnliche Formate. Und ja, es ist total hirnlos und dient im Grunde nur dazu, sich auf so eine Fastfood-Art von seinen eigenen Gedanken abzulenken. Also,
aber das kann ich auch mit Soko Leipzig oder irgendwie sowas. Dazu brauche ich nicht so ein wirklich unterirdisches Format, in dem fragwürdige Menschen fragwürdige Dialoge in fragwürdiger Umgebung fragwürdig dahersagen. Ich finde das schon ein anderes Phänomen.
Also, das ist wirklich ein krasses Phänomen, weil du hast ja auf der einen Seite hast du ja diese Kulturproduktionen, ja, wo wirklich sehr viel Gedanken eingeflossen sind, wo alles Hand und Fuß hat. Auf der anderen Seite hast du dieses Authentizitätsangebot von so Leuten wie YouTubern. Die geben sich halt keine Mühe, die sind einfach so, wie sie sind. Aber Berlin Tag und Nacht ist ja genau in der Mitte, ist weder das eine noch das andere. Das ist ja nicht, dass da irgendwelche normalen Leute normal miteinander reden würden, sondern die spielen, dass sie normale Gespräche führen und das in einer Qualität, die einfach nur
unterirdisch ist.
Unterirdisch ist, ja.
Aber was macht die Faszination aus? Also ich verstehe, also mich packt das nicht. Ich kann eine Daily Soap gucken, also eine ordentlich geschriebene Daily Soap, was weiß ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten ist da ja der Klassiker. Da kann ich auch auf eine Fastfood-Weise mich von meinem Alltag irgendwie verabschieden oder kurz vom Alltag verabschieden, schön. Ich verabschiede mich hiermit. Also damit kann ich auch meinen Alltag vergessen machen mit einem Fastfood-Event. Aber was ist das Besondere an diesen, wie heißen die denn, Reality Soap oder so ähnlich? Mir ist das wirklich ein großes Rätsel. Ich komme da auch nicht rein. Ich bin auch nicht in der Lage, das eine Folge lang durchzuhalten, geschweige denn mal 5 Folgen oder so. Und mit Daily Soaps kann ich das. Du kannst mir jede beliebige Daily Soap geben, die kann ich mir erstmal angucken. Aber dieses, weißt du, das sind ja auch immer so wadentätowierte Kernassis, die den ganzen Tag im Fitnessstudio irgendwie verbringen, die dann gleichzeitig erzählen, dass sie Philosophiestudenten sind oder so. So kommt mir das immer vor. Also es ist halt überhaupt null Authentizität mehr vorhanden. Und ich finde da eine Daily Soap in der Verhandlung der Themen in der Sendung noch wesentlich authentischer. Und trotzdem sind diese Tag- und Nacht-Formate, gibt es ja auch noch Köln 90 irgendwas, ne? Trotzdem sind die erfolgreich genug. Oder sie sind einfach nur so absurd billig zu produzieren, dass es egal ist.
Exakt.
Das kann natürlich
ich glaube
auch
nämlich auch, dass die billig zu produzieren sind. Und ich weiß Folgendes. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren hier in der Vrindheit erzählt, dass ich so einer kleinen Russin dabei zusehe, wie sie langsam zum Pornostar wird.
Ja.
Also wahrscheinlich ist sie das mittlerweile. Die war damals 13, 14, wie sie sich aufgeführt hat. Und das war echt unglaublich. Also so eine Tussi einfach.
Weißt du noch, wie die hieß?
Ja, aber das sage ich nicht. Ich kann hier nicht lästern und dann gleichzeitig Leute auf sie hetzen. Und die ist auch gar nicht mehr unter diesem Namen aufzufinden. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Die ist tatsächlich mal nach Los Angeles gegangen, ja? Nach Los Angeles, wo die ganzen Pornos gedreht werden. Ich weiß nicht, ob die da versagt ist, keine Ahnung. Ich habe sehr lange nichts mehr von ihr gehört. Auf jeden Fall hat die nämlich auch bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt und auch bei diversen anderen Reality-Soaps. Und ich hatte so den Eindruck, dass das einfach so tatsächlich so eine billig produzierte Sache ist, wo die ganzen Möchtegern-Stars, so Leute, die zu doof sind, um zu checken, dass aus denen keine Berühmtheiten werden, wo die sich so ausprobieren können. Und die hat auch mal leichtsinnigerweise so ein YouTube-Video gemacht, wo sie erzählt hat, wie es so hinter der Bühne abgeht, also hinter den Kulissen sozusagen. Und die kriegen da nix. Für so einen Drehtag kriegen die gerade mal 50 Euro oder so.
Ach echt?
Ja. Und das ist wirklich, das ist so wie so eine, wo die Babys sich halt ausprobieren können. Und die machen einfach Profit damit, dass viele junge Menschen träumen Machbarkeit durchs Fernsehen und von berühmt werden.
Ich habe gerade mal schnell nebenbei gegoogelt, 4.000 Euro pro Monat kriegt so ein Darsteller bei Berlin Tag und Nacht. Das ist tatsächlich
ja,
ein
ja,
Witz
ja, wenn er,
für
aber ja. auch wenn er permanent zu sehen ist. Also ja, sie ja, war ja, jetzt ja. so eine Nebenrolle, die nur hin und wieder zum Einsatz kam und die hat pro Drehtag wirklich eine ganz lächerliche Summe bekommen.
Ja. Ja, ist auch tatsächlich so
viel verdienen die Stars. Also so etwas, wofür ich noch nicht mal aufstehen würde, weißt du?
Ja, ja. Aber naja, ich meine, ne, 4.000 im Monat brutto ist jetzt nicht wenig. Also ne, ein Busfahrer arbeitet für vielleicht die Hälfte davon, wenn überhaupt. Und du bist natürlich zumindest in einer Nische durchaus berühmt, wenn du das machst. Also wenn du da vor allen Dingen zur Stammbesetzung gehörst. Das ist ja jetzt nicht so, dass nie große Stars werden. Also ich bin sicher, dass es Bühnenschauspieler gibt, die keine alte Sau kennt, obwohl sie wirklich sehr, sehr gut sind.
Ja.
Und wenn die mit so einem Berlin-Tag-und-Nacht-Typi durch die Fußgängerzone laufen, wird halt Berlin-Tag-und-Nacht-Typi angehimmelt.
Ja.
So, das ist das eine.
Ja, aber von okay, wem?
Es ist billig,
von
es
wem
ist billig zu
die?
Produzieren. Sagen wir, okay, es ist billig produzieren. Genau. Von wem werden die eigentlich angehimmelt? Wer ist die Zielgruppe? Also die designierte Zielgruppe und wer schaut sich das an und ist von diesen Sachen vielleicht sogar Fan? Das finde ich finde das ein sehr, sehr faszinierendes Ding.
Ja, ich frage mich, ob diese Sachen überhaupt Fans haben, ob sie in der Lage sind, Fans zu binden.
Ja, das scheint so zu sein. Ich habe mich vor Jahren mal, das läuft ja auch schon ziemlich lange, dieses Berlin Tag und Nacht, da war das relativ neu, glaube ich, noch. Da habe ich mich mal abfällig darüber im Radio geäußert und habe daraufhin tatsächlich Mails bekommen. Nicht viele, 2 oder 3, aber das waren Fans, die sich wortreich auch damit auseinandergesetzt haben, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich weiß auch nicht mehr, wie diese Mails lauteten oder so. Leider, wahrscheinlich, hätte ich mir mal aufheben sollen, weil dann könnten wir jetzt drüber sprechen. Also ich finde das halt sehr faszinierend und das war jetzt auch nicht so, dass, weil ich eben sagte, so war ein tätowierter Kernassi. Das scheint nicht die ausschließliche Zielgruppe für diese Serien zu sein, sondern die Leute, die mir da geschrieben haben, die haben halt nicht argumentiert, wie der war ein tätowierte Kernassi, sondern die haben argumentiert wie ganz normale Menschen.
Aha.
Also ist die Frage, was fasziniert eigentlich ganz normale Menschen an solchen Serien? Weil ich empfinde das als eine Zumutung. Ich finde es auch eine Frechheit, dem Publikum sowas überhaupt anzubieten.
Mhm.
Ja klar, ne? Jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder Topf ein Deckel und so kann man halt immer argumentieren. Aber ich finde, irgendwo ist auch so eine Geschmacksgrenze mal erreicht, wo man als Produzent sich sagen müsste, nee, also das mache ich nicht, das ist mir, nee.
Dat ja, ist die Frage ist
das
auch
so,
mal,
wie
was
ich sage,
so?
ich rede gerne mit allen möglichen Rechten über deren Sorgen und Probleme, aber ich werde nie mit einem AfD-Funktionär sprechen.
Mhm.
So halt, weißt du, dass du irgendwie sagst, okay, das ist die Grenze. Ja, alle anderen machen das und kriegen damit vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit und mehr Geld und mehr was weiß ich, aber da ist so meine Grenze. Und dass diese Grenze in solchen Filmproduktionen nicht zu existieren scheint, finde ich, also das fasziniert mich total.
Aber es gibt ja auch Gebrauchsmusik zum Beispiel und es gibt Musikmusik. Also Musik, die einen kulturellen Wert darstellt und Musik, die nur taugt, um dazu Workout zu machen. Und vielleicht muss man diese Serien auch in diesen komischen Bereich einordnen, wo es gar nicht mehr um Inhalt geht, sondern einfach nur um eine bestimmte Art von Hintergrundrauschen. Es gibt ja auch Leute, die ziehen sich den ganzen Tag, weiß ich nicht, Meeresrauschen rein oder Podcasts rein, ja. Ja, denen ist halt einfach wichtig, dass irgendwelche Stimme irgendetwas sagen. Es geht gar nicht darum, dass etwas von Belang kommuniziert wird. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist tatsächlich ein Bedürfnis von Leuten, so ein menschliches Rauschen zu haben, das eben von keinerlei Interesse ist. Weil das würde ja bedeuten, dass man wieder seine Aufmerksamkeit hin und wieder heben muss. Und wenn alles nur langweilig ist, aber dir trotzdem irgendwie das Gefühl vermittelt, mitten im Leben zu sein, was ist passiert was, ist man auf der Straße, da sitzen ein paar Leute in der Kneipe, dann ist das vielleicht sowas, was man gut, gut nebenbei laufen kann, wenn man ein einsamer Mensch ist beispielsweise.
Weil es einen nicht belastet oder belästigt.
Genau. Nicht belästigt, nicht belastet, nicht fordert.
Und es gibt ja noch mehr solche Sachen. Es gibt dann ja auch noch dieses Polizisten im Einsatzgedöns.
Ja.
Das Problem ist, ich kriege das auch immer nicht mit, weil ich kann kein Privatfernsehen gucken hier bei mir. Ich habe das tatsächlich technisch nicht. Ich bin technisch nicht so in der Lage. Ich sehe das halt immer nur in Hotels. Darum weiß ich gar nicht so genau, was es da alles gibt. Aber dieses, wenn ich es dann mal sehe, auch mit den Polizisten im Einsatz, ist halt auch, die reden halt, das sind auch keine Polizisten, glaube ich. Und falls es Polizisten sind, sind es nicht nur schlechte Schauspieler, sondern auch schlechte Polizisten, weil sie auch noch ihren Polizeisprech schlecht rüberbringen. Ja, mag sein, dass das genauso wie Leute, die die Workout-Musik auch in ihren Alltag mitnehmen, um sie da weiterzuhören, dass das auch sowas ist. Ja, kann gut sein. Vielleicht muss ich mich dem echt mal eine Woche lang aussetzen. Und vielleicht verstehe ich es dann. Wer fragt denn hier? Steht hier nicht. 90T. Nee, Thomas. Thomas fragt. Heute ist der 27. April 2016. Gibt es die EU noch? Wenn ja, hat sich ihr Zustand stabilisiert? Ja. Nein, aber ja.
Nein.
Nein, aber ja. Das ist ja das Interessante an der EU dieser Tage. Wir zeichnen auf. Ich weiß nicht, am 27. Februar zeichnen wir diese Sendung auf. Das heißt, es sind noch nicht mal etwas über einen Monat bis zum Brexit. Und bei aller Instabilität der EU, die insbesondere auch von Osteuropa ausgeht, also die Visegrad-Staaten, also Polen, Ungarn, die da insbesondere gerade wirklich massiv gegen die EU agitieren und gleichzeitig massiv wirtschaftlich von der EU profitieren. Also es findet schon Destabilisierung statt. Die ganzen rechtspopulistischen, rechtsextremen Bewegungen in Deutschland, die AfD zum Beispiel, destabilisieren zusätzlich und versuchen auch aktiv die EU zu destabilisieren, werden auch teilweise, was auch immer wieder ganz interessant ist, von Russland finanziert in ihrem Bestreben zu destabilisieren. Bei der AfD ist man sich nicht sicher, aber da gibt es zumindest kritische Fragen, woher denn so einiges Geld in dieser Partei kommt. Das ist das eine. Also von rechts wird gerade, von rechts, auch auf der Landkarte, wird gerade versucht, die Europäische Union zu destabilisieren. Gleichzeitig stabilisiert sie sich aber über den Brexit. Und das finde ich ein ganz witziges Phänomen, weil nämlich am Ende sogar Orbán in Ungarn klar sein muss, dass wenn die Europäische Union vor die Hunde geht, die Kohle nicht mehr so schön in sein Land fließt. So, und alle wissen, wenn England oder wenn Großbritannien im Brexit nicht an die Kandare genommen wird, wenn Großbritannien da irgendwie so eine, ja, so, wie nennt man das, so eine erste Klasse Fahrkarte aus der EU rausbekommt von der EU, dann kann die EU aufhören zu existieren, weil dann wollen die Nächsten das auch. Dann sehen die anderen Länder, die keinen Bock haben, auch, ach, das geht so einfach und wir haben dann überhaupt keine Probleme, dann machen wir das jetzt auch. Und dann ist die EU im Arsch. Und daran kann kaum jemand in der EU ein Interesse haben, noch nicht mal Länder wie die Bundesrepublik, die Nettozahler sind. Und das finde ich wirklich faszinierend, dass sich über den Brexit die EU in Teilen stabilisiert, wo sie gleichzeitig von rechts destabilisiert. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Und ich finde es sehr schade, dass es so überhaupt ist, beziehungsweise so sein muss. Daniel fragt, engagiert ihr euch politisch? Wenn nein, warum nicht? Ich mache mal kurz. Nein, weil ich Journalist bin.
Ja, ich mach's nicht, weil das nicht mein Ding ist. Politisches Engagement hat immer etwas mit Gruppenhandeln zu tun. Man muss sich Gruppen anschließen, Parteien anschließen. Und überall, wo eine Gruppe ist, bin ich nicht. Ja, das ist, kann ich einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und außerdem finde ich, dass häufig sich politisches Engagement als solches ausgibt, das im Grunde nur eine Freude an Gossip ist.
Wie, wo? Zeig.
Nee, das ist nicht politisch. Nein, nein, nein. Ich meine nicht politisches Engagement. Politisches Interesse. Interesse an politischen Themen ist oft nur Interesse an Gossip.
Ach so.
So.
Ja, wobei das ja
und
noch
auch so
was anderes.
Dieses übertriebene Interesse an Debatten, so was ist denn jetzt die aktuelle Debatte und dann verfolgst du halt die Debatten und du reagierst immer nur auf die Debatten und ach, das ist
und man will immer dialektisch, man will immer dialektisch sein, ich kenne so Leute, die immer dialektisch sein und die immer meinen, man muss das immer diskutieren, also egal, ja. Was jemand sagt, das muss immer nochmal von der anderen Seite angeguckt werden. Interessanterweise sind das die, die dann irgendwann nach rechts abdriften, die so anfangen.
Ja.
Das ist auch ein ganz witziges Phänomen.
Ja, und Politik ist auch einfach ein Riesenmagnet für große Egos.
Ja, klar. Na, also politisches Interesse ist bei mir natürlich vorhanden, aber politisches Engagement, da habe ich halt auch ein Problem damit, weil ich mich auch nicht, ich möchte nicht Partei nehmen.
Mhm.
Ich nehme für Ideen Partei, für politische Ideen durchaus, also Liberalismus zum Beispiel, weil der Liberalismus die einzige Sache ist, die sichert, dass wir hier tun können, was wir tun können. Kannst ja mal versuchen, solche Podcasts in Russland zu machen.
Mhm.
Aber ja, Partei sein, ich habe es ja mal versucht, ich bin ja mal in die Piratenpartei eingetreten.
Ja, ich auch, also ich stand kurz davor.
Und kurz danach wieder ausgetreten, weil ich mit meiner Aufnahme in diese Partei gedacht habe, nee, du kannst nicht in der Partei sein.
Ja.
Daniel fragt, welche Jobs, die ihr bisher gemacht habt, habt ihr gehasst und warum?
Callcenter.
Du hast da im Callcenter gearbeitet?
Ja. Ich habe im Callcenter gearbeitet, das war viele, viele Jahre. Warte, wann habe ich damit angefangen? Da war ich ganz jung, 20 oder so. Und ich habe es gemacht, bis ich so 23 war. Also kann schon sein,
inbound
2 bis 3
Jahre. Outbound?
Was heißt das?
Hast du Leute angerufen oder hast du Anrufe entgegengenommen?
Nein. Anrufe entgegennehmen? Och, das, mein Gott, das wäre ein Traum gewesen. Nein, ich habe Anrufe gemacht.
Gott.
Und zwar solche Anrufe, die entweder, also auch nicht Marketing, nicht so diese Cold Calls, sondern Meinungsumfrage. Ja?
Und, aber das geht ja noch, ey.
Ja, pass mal auf.
So Leuten so Scheiß verkaufen, wo dich dann das Arbeitsamt hinschickt, weil sie dich sie dir eine langfristige Beschäftigungsperspektive, ja.
Nein, sowas war das nicht. Es waren oft Umfragen der Art, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären oder so.
Ja.
Ja, das war in Ordnung. Was aber viel häufiger war, ist, dass unser Institut beauftragt wurde von irgendeiner Kette wie Karstadt oder so, eine total random Kundenzufriedenheitsumfrage durchzuführen. Und es gibt halt diese Skala. Es geht um die Unterwäscheabteilung von Karstadt. Sind Sie damit sehr zufrieden, eher zufrieden, überwiegend zufrieden, mittelmäßig zufrieden, eher nicht zufrieden? So, jetzt kommt's aber. Du musst diese Frageoptionen bei jeder einzelnen Frage komplett vorlesen. Das heißt, jede Maschine ist klüger als ich, wenn ich da sitze und dieses Telefonat führen muss. Und das Krasse ist, du kannst nicht einfach mit dem, den du anrufst, so auf menschlicher Ebene aushandeln, dass ihr das jetzt nicht nötig habt, diese Skala immer wieder durchzugehen, weil du wirst nämlich abgehört von Supervisoren und die müssen sicherstellen, dass du diese Frageoption tatsächlich jedes Mal einzeln und langsam vorliest. Und ich bin 3-mal gefeuert worden und jedes Mal war der Grund der, dass ich das nicht gepackt habe, das durchzuziehen.
Ich höre immer mal wieder, dass wenn du dann mit 55 deinen Job losgeworden bist und dann gehst du zur Arbeitsamtsagentur Dings und sagst hier, ich habe noch eine Idee, ich wollte schon immer gerne was mit Holz machen, bezahlen Sie mir doch eine Umschulung zum Tischler. Dann sagen die, nein, wir wollen ja eine langfristige Beschäftigungsperspektive für Sie haben. Hier gehen Sie ins Callcenter. So zum Mindestlohn. Ich finde ja, Arbeitsamt sollte abgeschafft werden in der Form wie jetzt. Aber anderes Thema. Dass es diese Callcenter überhaupt gibt, das finde ich. Also es ist 2019, da wird sich doch irgendwie eine blöde Maschine programmieren lassen. Wo ein Mensch hingeht und sagt so, tüdelülü, Holger Klein, ja, Tobor vom Marktforschungsinstitut, guten Tag, wir würden gerne eine Umfrage zum Thema Karstadt machen, hätten Sie dafür 10 Minuten Zeit? Dann sag ich, ja, können wir machen. Dann sagst du, gut, dann stelle ich Sie jetzt an unseren Automaten weiter. Der stellt nämlich immer wieder dieselbe Frage, wundern Sie sich nicht. Oder irgendwie sowas.
Ja.
So, zack, dann legst du mich auf den Automaten und ich kann dann stimmen Sie zu, stimmen Sie nicht zu und fertig. Das kann man doch machen. Was soll das denn dafür? Das ist doch auch bestimmt billiger, dann eine Maschine machen zu lassen.
Na, natürlich.
Und während die Maschine nämlich den Typen abfragt, kannst du die nächsten drei Typen anrufen.
So ist es. So ist es. Und aber was an diesem Job auch so unglaublich war, das war wirklich die Bezahlung. Das wäre ja noch okay, wenn es so einen Grundstundensatz gäbe, der dich einfach dafür entlohnt, dass du da sitzt und diese Leute anrufst, die zu 80% oder zu 90% eigentlich den Hörer auf die Gabel knallen. Ja. Aber wir wurden da pro absolvierte Umfrage bezahlt. Pro Umfrage zum Beispiel 50 Cent oder so. Gott. Und manchmal konnte es passieren, dass du da 4 Stunden gesessen hast und mit 4 Euro nach Hause gegangen bist. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich. Da bist du ja besser dran, wenn du für hier einen von diesen Essenslieferdiensten mit dem Fahrrad durch die Stadt gurkst.
Ja klar, sicher.
Wahnsinn.
Aber das ist auch schon ewig lange her. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist oder ob sich da die Arbeitsumstände mittlerweile verändert haben.
Während du so erzählst, überlege ich, und mir fällt auf, dass mir mein Leben lang so sehr die Sonne aus dem Arsch geschienen hat, dass es nicht wirklich einen Job gibt, den ich gehasst habe. Mhm. Also hassen im Sinne von, ich muss hier schnell weg.
Ja.
Das hatte ich, also ich habe, der erste Ferienjob meines Lebens, der könnte sowas gewesen sein, da habe ich in einer Pappkartonfabrik gearbeitet.
Mhm.
Und bin wirklich nach 5 Minuten, die ich in dem Laden war, hatte ich die Atemwege total im Eimer. Also Nase zu, nur noch am Husten, schieß mich tot. Ja. Und da bin ich tatsächlich nach einer Woche wieder raus. Aber sonst so richtig Hass? Nee. Also es war immer so, dass der Job irgendwie trotzdem gut genug war und trotzdem Spaß gemacht hat auf irgendeine Art und Weise. Und selbst, ich weiß mittlerweile, was der schlimmste Job wahrscheinlich ist, den ich zumindest dieses Jahr 1000 gemacht habe. Social Media Management.
Mhm. Ach, du bist dann sozusagen der Cleaning Guy und
genau, du machst dann genau,
Hasskommentare
entfernen. Genau, Kommentare moderieren, ne, gucken, was da ist, was da an Themen gerade ventiliert wird, da eventuell irgendwie Rückmeldungen ins Programm und so machen. Das war schlimm. Das habe ich aber erst hinterher gemerkt, dass das schlimm ist, weil letztendlich hat es auch irgendwie Spaß gemacht, weil waren geile Kollegen, ne, war halt auch bei einem geilen Radiosender. Also im Grunde war auch alles in Ordnung, nur bin ich irgendwann zusammengeklappt. Das war 2016, als ich da im März die 4 Wochen krank zu Hause lag mit einem Burnout. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, okay, eventuell kam es daher, dass die ganze Zeit nicht nur mein normaler Arbeitsdruck auf mir gelastet hat, sondern zusätzlich auch noch dieser psychische Druck, dass du den ganzen Tag mit Arschlochkommentaren zu tun hast. Nicht viele. Ja? Die meisten Kommentatoren waren okay, aber 10% davon, 15% davon, sind halt diese ja, Arschgesichter, ja, die entweder offen beleidigen, offen aggressiv sind oder, was ich letztlich noch viel schlimmer finde, so eine suffisante, unterschwellige Aggression mitbringen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben soll, aber das hat man sehr gerne in so Kommentarsträngen. Das gibt es ja auch auf Twitter, wo dann, weißt du, eigentlich so eine unterschwellige Beleidigung kommt, aber irgendwie süffisant formuliert und derjenige, der es gebracht hat, bildet sich dann auch noch ein besonders originell und ironisch gewesen zu sein. Mhm. Dabei ist er einfach nur ein Arschgesicht, genauso wie jemand, der offen aggro wird.
Ja.
Und mit offener Aggression kann ich am Ende sogar noch ein bisschen besser umgehen als dieses ja, ich bin ja eigentlich ein total toller Typ und sind auch übrigens immer nur Typen. Ich habe nie Probleme mit Frauen gehabt.
Mhm.
Also auch Probleme mit Frauen, aber nie diesbezüglich, sondern da sind es dann halt andere Sachen, aber dieses Aggressive. Nee. Aber das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, Social Media möchte ich nie wieder als Beruf machen müssen.
Ja.
Und das ist auch von allen Berufen, die ich bisher gemacht habe, der einzige, von dem ich das sage, dass ich das nie wieder als Beruf machen müssen möchte.
Mm.
Aber Hass? Auch nicht, weil es hat halt Spaß gemacht. Trotzdem.
Mhm. Ja, wahrscheinlich kann sowas auch Spaß machen, wenn ein Ende abzusehen ist. Wenn man weiß, das ist jetzt nichts, womit ich die nächsten 30 Jahre verbringen muss.
Ja, witzigerweise habe ich das sogar gedacht. Witzigerweise habe ich gedacht, ach, okay, das war halt, hatte ich halt gerade bei Radio Fritz aufgehört und habe dann da angefangen, habe gedacht, okay, dann hast du jetzt 17 schöne Jahre am Mikrofon gehabt, das hat Spaß
Echt?
Gemacht und jetzt bist du dann halt Online-Redakteur, genau.
Huh.
Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt damit gerechnet habe, mein Leben lang Social Media zu machen, das wahrscheinlich nicht, aber halt auch Social Media zu machen und was man sonst so online macht, wenn man da als Redakteur arbeitet. Also da hatte ich mich schon drauf eingestellt, dass ich da alt werde. Hm. Tja.
Bibber. Nächste Frage.
Marie fragt, was ist für euch unverzichtbar? Interessante Frage. Was? Was für mich unverzichtbar ist, ist Präzision in Fragen.
Unverzichtbar.
Es ist vieles, aber.
Stille ist für mich unverzichtbar. Stille. Ich brauche einen stillen Raum. Ich brauche auch einfach Raum und Zeit. Raum und Zeit, wenn ich die so nutzen kann, wenn ich das am Tag habe, so einen Raum, wo ich Zeit habe, mich ohne jeglichen Druck mit meinen Gedanken zu befassen. So eine Spielwiese für die Gedanken zu haben. Das ist unverzichtbar. Das ist tatsächlich unverzichtbar, denn wenn ich das nicht habe, breche ich zusammen.
Okay, wenn ich das nicht habe, breche ich zusammen. Das ist doch ein ganz guter Maßstab.
Ja.
Temperaturen über 12 Grad Celsius.
Mhm.
Ich brauche Wärme. Ich hätte das nie gedacht. Früher habe ich den Sommer sehr gehasst, weil, ne, wenn du fett bist, schwitzt du ja auch noch mehr und so.
Mhm.
Mittlerweile ist es bei mir wirklich so, dass ich immer noch so schwitze wie früher, aber eine andere Haltung dazu gefunden habe seit ein paar Jahren.
Ja.
Und einfach denke, ja, dann schwitze ich halt wie ein Schwein. Aber es ist immer noch besser, als noch eine Jacke über noch einen Pulli und noch eine Jacke anzuziehen und sich dann noch fetter zu fühlen, als man überhaupt schon ist. Also das ist so, gutes Wetter, schönes Wetter, Wärme, also Sommerwetter. Das ist für mich zunehmend unverzichtbar und ich leide zunehmend darunter, wenn ich das nicht habe.
Kann ich gut verstehen. Ich habe gemerkt, wenn es kalt ist draußen, dann verkrampfe ich mich auch auf eine Art und Weise, die zu Stress und zu Migräne und zu solchen Phänomenen führt.
Ja, ja, genau.
Aber diese Frierverspannung halt, die man so hat.
Ja.
Und ich werde sofort leichter, wenn es draußen sonnig ist und warm ist und ich zum Beispiel keinen Mantel mehr brauche, der mir auch schwer auf den Schultern liegt.
Sonst ist unverzichtbar Gespräche. Ich brauche Gespräche. Ich muss nirgendwo hinfahren, um Inspiration zu bekommen.
Mhm.
Aber ich muss reden, um Inspiration zu bekommen.
Ja.
Wer redet, ist nicht tot, ne?
Ja.
Das ist also so, niemanden mehr zum Reden hätte. Und wenn es jemand ist, zum drauf einreden, dann würde ich, glaube ich, auch verdorren.
Ja. Mhm. Naja, man unterschätzt das auch oft, dieses Gesprächsbedürfnis, das man hat. Also als introvertierter Mensch hat man sowas natürlich weniger als ein extrovertierter Mensch, aber das ändert nichts daran, dass man das sehr braucht.
Alleine um sich selbst zu verorten in der Welt.
Ja, genau. Um eine Resonanzerfahrung zu haben.
Resonanzerfahrung, sehr schön. Und was ich auch unverzichtbar finde, so banal das klingt, es gibt einen Moment bei mir im Leben, der immer wiederkehrend mich wohlfühlen lässt. Und das ist, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und da kommt warmes Wasser raus.
Mhm.
Ich stehe teilweise im Bad, wasche mir die Hände und denke, alter Vater, haben wir das gut.
Mhm.
Und das ist nur, weil warmes Wasser in einer beliebigen Temperatur da rauskommt. Ich glaube, auch das hat was von Unverzichtbarkeit.
Ja,
ich kann auf vieles verzichten. Ich kann auf vieles verzichten, auf sehr, sehr viel. Also ich kann auch in so ein komisches Micro-Apartment ziehen mit 18 Quadratmetern nur oder sowas. Große Wohnung, Balkon, kann ich alles drauf verzichten, aber auf Heizung nicht und auf Warmwasser nicht.
Mhm. Ja.
Das müsste man mal noch weiter spinnen. Elektrisches Licht, auf Elektrizität könnte man noch verzichten, notfalls. Wobei die Bücher, die man dann lesen würde, müssten auch irgendwo von gedruckt werden.
Mm.
Da wird's dann albern. Frage von Robert. Existenzangst?
Das ist schon wieder sowas wie, was ist unverzichtbar? Sehr unpräzise. Existenzangst, okay. Ich nehme mal an, der fragt uns, ob wir Existenzangst haben, kennen. Uns dazu äußern können.
Ja.
Hast du Existenzangst?
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee.
Du hast keine Existenzangst?
Nicht wirklich.
Existenzangst?
Also zumindest
ist,
wüsste ich nicht. Ja, erzähl mal, was ist das?
Im philosophischen Sinne ist Existenzangst die Angst, angesichts unendlich vieler Möglichkeiten die falsche Entscheidung zu treffen, Denn mit jeder Entscheidung, die du für etwas triffst, triffst du eine Entscheidung gegen 10 andere Möglichkeiten.
Das ist,
und das ist ja nicht so, dass du, ja, und das ist nicht so, dass du unendlich viele Leben hättest. Mhm. Das wäre schön, wenn das Leben ein Computerspiel wäre, bei dem man immer von Anfang an nochmal starten kann, sondern deine Handlungen und deine Entscheidungen, die haben Konsequenzen für den weiteren Verlauf. Und wenn man sich als Mensch dieser Tatsache bewusst wird, dass man tatsächlich Verantwortung trägt für seine Entscheidungen und das damit einhergeht, dass du das und das und das nicht machen kannst, dann führt das bei vielen Leuten zu einer Existenzangst, also zu einer Angst zu existieren, zu einem Schauder angesichts dieser Offenheit.
Nee, das habe ich nicht. Also was ich immer mal wieder habe, ist dieses, was man Fear of Missing Out nennt. Die Angst, was verpasst zu haben oder was verpasst zu können.
Ja, das würde ich aber auch da einordnen.
Aber selbst davon entferne ich mich langsam aber sicher, weil ich habe ja Sachen gemacht und die waren ja auch geil.
Also ich leide nicht darunter. Hast du die auch als bedeutungsvoll empfunden?
Bisher, ja.
Das ist nämlich auch nochmal wichtig. Das ist auch diese Angst, sein Leben nicht sinnvoll zu verbringen oder nicht zur Entfaltung seiner Talente zu kommen oder einfach nicht das Leben zu führen, was man hätte führen können. Da all das ist mit Existenzangst verbunden. Oder
das habe ich tatsächlich.
Dass man einfach scheitert am Leben.
Sowas, ich habe das schon mal, ne, dass ich nicht das Leben geführt habe, das ich hätte führen können. Das ist schon so ein Gedanke, den ich gelegentlich habe. Aber der wird dann halt auch sofort wieder abgelöst vom Gedanken, ja, aber du hast doch ein prima Leben gelebt.
Mhm.
Also das andere wäre sicherlich auch prima gewesen, aber dann hätte ich ja dieses prima Leben nicht gehabt.
Mhm.
Ja.
Na gut, dann hast du deinen Umgang damit ja gefunden.
Oder zumindest finde ich ihn zunehmend.
Ja.
Ja.
Hast du nie so dieses Phänomen, dass du so das Gefühl hast, es gibt so ein ungelebtes Leben auf einem Pfad, den du nicht eingeschlagen
hast? Ja, klar.
Und
ja, ja.
Du kehrst immer wieder dahin zurück. Zum Beispiel, ich kehre immer wieder hin zurück zu diesem Leben, zu einer akademischen Laufbahn. Das ist ein Weg, gegen den ich mich entschieden habe, aber nicht eindeutig. Also ich kann nicht sagen, dass ich das aus vollstem Herzen gemacht habe. Da ist immer ein Teil von mir, der zurück will an die Uni. Ja? Nicht wirklich, auch nicht wirklich, weil diese Möglichkeit hätte ich ja. Wenn ich das wirklich wollen würde, dann könnte ich das ja machen. Aber trotzdem in meinem Hinterkopf läuft dann immer so ein Film, der mir sagt, hättest du das bloß gemacht, wärst du nur, wer weiß, wie du jetzt wärst, wahrscheinlich wärst du nicht so scheiße und verzweifelt und so weiter.
So extrem habe ich das nicht. Es gibt so diverse, also ich hätte ja auch an der Uni bleiben können und das, was ich da studiert habe, das war damals Volkswirtschaftslehre, das, wozu ich mich auch freiwillig entschieden hatte, nachdem ich es schon in der Schule als Leistungskurs habe. Das ist immer sowas, wo ich denke, Volkswirtschaftler geworden zu sein, wäre bestimmt auch ganz cool gewesen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Aber ich befinde mich nun auch in der äußerst komfortablen Situation, dass ich mir jederzeit einen Volkswirtschaftler suchen und den befragen kann zu diesem Thema. Das heißt, ich kann zumindest in Ausschnitten dieses Leben doch wieder leben. Oder zumindest durch die Welt, durch die Augen eines Menschen betrachten, der dieses Leben gelebt hat. Und das kann ich mit allen denkbaren Leben machen.
Mhm.
Ich glaube zum Beispiel, dass ich darum mache, was ich mache. Was ich zum Beispiel gerne geworden wäre auch, ist Schauspieler. Und Schauspieler sind auch Leute, die zeitlich begrenzt anderer Leute leben.
Ja.
Vielleicht ist das die Kompensation meiner Existenzangst. Vielleicht ist mein Beruf die Kompensation meiner Existenzangst.
Ja, verstehe, aber, verstehe. Du lebst das Leben von 100 Leuten, indem du
mit
zum
100
Beispiel
Leuten redest.
Im Gespräch ihre Welt eintauchst.
Genau.
Das ist natürlich schön. Das ist eine gute Lösung.
Eben, es funktioniert sehr gut und ich leide darunter auch nicht.
Mhm.
Ja,
haben wir das geklärt.
Dann haben wir das auch geklärt. Frage von Christian. Könnt ihr euch vorstellen, umzuziehen, ohne etwas aus eurer alten Wohnung mitzunehmen? Zweite Frage. Angenommen, ihr seid auf der Arbeit und es brennt. Ihr müsst schnell raus und könnt nicht viel mitnehmen. Was tut ihr? Bitte erst weiterlesen, wenn ihr die Fragen beantwortet habt. Da bin ich immer gespannt, was dann noch kommt.
Ja.
Also, kannst du dir vorstellen, umzuziehen, ohne etwas aus deiner Wohnung mitzunehmen?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich gehöre auch zu den Leuten, für die Datenverlust keine so große Angst darstellt. Also angenommen, alle meine digitalen Daten wären verschwunden durch Festplattenabsturz oder so.
Ja.
Ja, ich wäre traurig. Ja, es gibt sicherlich Dokumente, in denen ich nachtrauern würde oder so. Aber das wäre keine große Katastrophe. Ich bin nicht so, ich binde mich nicht so an Dinge. Und genauso ist es mit dem, was in meinem Zimmer ist. Was ist schon in meinem Zimmer? Da stehen jetzt 3 Gitarren aktuell, die ich nicht spiele, die können alle weg. Im Grunde könnte ich die längst rausgeschmissen haben, wenn ich nicht so eine identitäre Verbindung zu denen hätte. Mhm. Meine Bücher können alle weg, das sind nur Bücher, das ist nur Papier. Ich denke einfach nicht so. Weißt, es gibt Leute, die brauchen zum Beispiel diesen Bücherschrank, weil es sie daran erinnert, dass sie diese Identität als gebildeter Mensch haben oder weil es die Verkörperung ihres Wissens ist, was auch immer. Ich hab das ehrlich gesagt nicht. Und klar, auch hier, ich wäre natürlich traurig, das wäre tragisch, wenn ich nichts mehr hätte, auf einmal weil wegen Wohnungsbrand, aber es wäre nicht wirklich schlimm. Und deswegen, wenn es jetzt hier brennen würde, da würde ich erstmal sicherstellen, dass mein Freund in Sicherheit ist, dass ich vielleicht mein Handy habe, um kommunizieren zu können. Und das war's. Das wäre absolut genug. Und wenn es auf Arbeit brennen würde, da hätte ich überhaupt keinen.
Es wäre schlimm, aber es wäre keine Katastrophe, wenn jetzt, es gibt ja so insgeheim, habe ich manchmal, ich komme nach Hause und denke mir so, wenn du jetzt um die Ecke kommst, das Haus ist abgebrannt, das wäre auch mal cool, weil dann ist viel Ballast auch weg.
Ja.
Und die Frage ist halt, etwas aus meiner alten Wohnung mitzunehmen, also ist mein Telefon schon etwas oder gehört das zu meiner persönlichen Ausstattung, die ich sowieso an mir habe? Sind die Wertgegenstände, die ich hier in der Wohnung habe, also wirklich im Sinne von Armbanduhr, Münzsammlung, sowas, ne, Briefmarken, also so, wo du tatsächlich, die du auch als Anlageobjekte begreifst, ja, und nicht einfach nur als Dekorationsobjekte oder so. Gehört das dazu oder gehört das nicht dazu? Ja, also nehme ich meine Goldmünze mit oder lasse ich die hier verbrennen oder schmelzen dann in diesem Fall? Das wäre die Frage. Also was ich tatsächlich, ich könnte umziehen, ohne etwas aus dieser alten Wohnung mitzunehmen, abgesehen von den Wertsachen, die im Tresor liegen. Ja, absolut. Ja. Umso seltsamer ist es, dass man es nicht auf die Reihe kriegt, sich einfach so von dem ganzen Scheiß zu trennen. Ne?
Mm. Ja, ja.
Angenommen, ihr seid auf der Arbeit und es brennt und ihr müsst schnell raus und könnt nicht viel mitnehmen, was du ja würdest, dann gehe ich halt raus.
Ja.
Also alles, was ich für meine Arbeit brauche, ist mein Kopf und mein Mund. Ja.
Was ist denn jetzt die Auflösung?
Ach ja, genau, die Auflösung. Weiterlesen. Scroll. 3. Habt ihr daran gedacht, andere Menschen zu retten?
Ja,
Alexandra, ja, ich nicht, weil in meiner Wohnung sind keine anderen Menschen. Ach so, also jetzt im Sender. Ihr müsst schnell raus und könnt nicht viel mitnehmen, was tut ihr?
Ja, da habe ich jetzt auch nicht an andere gedacht, weil wenn ich jetzt in der Buchhandlung bin, dann bin ich immer alleine da. Das arbeite ich jetzt mit Kollegen zusammen.
Also, was tut ihr? Und könnt nicht viel mitnehmen, was tut ihr? Andere Menschen mitnehmen? Ja, nee. Das machen die doch selber, oder? Machen die das nicht selber?
Ja, schon, wenn sie nicht gerade gefesselt irgendwo im Klo liegen oder so.
Ja, aber dann hat man die ja absichtlich dahin gelegt und dann ist es ja auch wieder in Ordnung. Marcel fragt, erlaubt die Vrindheit Klauen bei Kick? Stichwort Bangladesch und so.
Wie meinten der das?
Deine Mutter klaut bei Kick.
Die Vrindheit heißt Klauen nicht gut, glaube ich, oder? So kategorisch nicht.
Kategorisch lehnen wir Diebstahl natürlich ab, außer manchmal, aber da sagen wir nicht öffentlich wann.
Ja.
Wo kommen wir denn dahin? Tino fragt, ohne mich mit dem Etikett zu beschäftigen, habe ich heute eine Flasche Wein gekauft. Erst zu Hause war ich überrascht von der Herkunft der Republik Moldau. Noch nie habe ich ein Produkt aus diesem Land gekauft, noch nie über Sehenswürdigkeiten oder auch nur die Lage nachgedacht. Gibt es Länder, die man gemeinhin durchaus kennt, über die ihr aber so gut wie gar nichts wisst? Woran liegt das? Sind diese Länder weltpolitisch zu irrelevant oder sind sie zu hässlich?
Ja, das Phänomen ist mir gut bekannt.
Ja, ich meine, es gibt 98 Länder auf der Welt.
Ja.
Da weiß ich
ja, aber es gibt wirklich nichts. Es gibt wirklich Länder, über die habe ich nicht die geringste Vorstellung. Ich war letztens in einer Schulklasse und da haben die Kinder vorgestellt, die haben so Plakate gemacht über die Herkunftsländer von sich selber oder von ihren Eltern. Da waren Mädchen aus Tschetschenien und dann hat die so Fotos gezeigt aus Tschetschenien. Da ist wohl anscheinend sind da so historische blaue Türen typisch.
Aha.
Habe ich noch nie von gehört. Und ich wüsste auch nicht, wo, auf welchem Wege mich diese Information hätte erreichen können.
Kennst du
Tschetschenien,
kennst
du tausendmal gehört, aber keine Vorstellung davon.
Kennst du diesen Ochsenkarren-Effekt?
Nee.
Also jedes Land, das nicht dem Westen zugeordnet werden kann, hat in meiner Vorstellung, besteht erstmal nur aus Pisten, auf denen Ochsenkarren fahren.
Ja, super.
Das ist... Also das ist ja jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich nenne das Ochsenkarren-Effekt, weil es ist so.
Ja, das ist super.
Das ist, da, die haben da auch keinen, die haben keine Elektrizität, die haben kein fließend Wasser. Und dann siehst du irgendwie Bilder von Accra und denkst, oh, Hochhäuser, Autobahnen, huch. Das finde ich immer. Ja, ich weiß nichts über die Welt, nichts.
Ja.
Wirklich
ja, und das hat natürlich auch sehr viel mit dem Ländermarketing zu tun, wenn man von so etwas überhaupt sprechen kann, weil, also, das steht ja nicht hinter jedem Land so ein Institut, das sich um das Marketing dieses Landes kümmert, so klar, touristische Behörde und so weiter, aber manche Länder haben das und manche überhaupt nicht. Für mich ist das Paradebeispiel des perfekten Ländermarketings Irland. Irland macht alles richtig, die haben eine einzige Farbe für sich gepachtet, das Grün.
Ja.
Ja, das ist schon mal sehr,
sehr effektvoll. Aber welche hätten sie noch sonst nehmen sollen? Fahr doch nach Irland, da ist doch alles grün.
Ja, ich weiß, aber
das ist so grün, da wird man verrückt von.
Aber grün sind auch andere Länder. Grün spielt auch in anderen Ländern eine Rolle, aber sie sind nicht dafür bekannt. Und Irland hat gesagt, also Irland hat nichts gesagt, aber Irland ist halt grün im Image. Die haben ein Image. Dann haben sie ein Instrument als Nationalsymbol, die Harfe, das deine Sinnlichkeit halt auf der Hörebene anspricht. Mhm. Dann hast du ein Klee. Klee ist sehr formschön. Und du hast auch noch ein tierisches Maskottchen, das Schaf. Und alles an diesem Land, oder auch der Regenbogen, diese Farbigkeit, also diese ganzen Symbole, das, womit man das verbindet, mit einer bestimmten Musik, mit einer bestimmten Farbe, das ist einfach alles wie gemacht, um im Kopf zu bleiben von jemandem, der sich mit diesem Land beschäftigt. Welches Nationalsymbol hat Ungarn? Zu Ungarn fällt mir nichts ein.
Stimmt. Ja, doch, Korruption. Nichts. Korruption.
Ja, so Sachen halt, aber nichts, was man jetzt imagefördernd zum Beispiel auf den Buchrücken drücken könnte. Zum Beispiel Erinnerungen einer ungarischen Einwanderin, ja. Wenn das eine Russin wäre, da wird natürlich diese Matrioschka draufgedruckt.
Genau, selbst in Polen geht Form. Noch irgendwie, also weil die haben auch Polen irgendwie geiles Essen.
Oder Solidarität, Fahne, diese Solidarność-Fahne in weiß-rot. Also kann man sich irgendwie eine Symbolik herleiten. Aber bei manchen Ländern ist es echt total schwierig, weil die nichts haben, was grafisch irgendwie so catchy wäre.
Ja, und dann, wenn du doch mal, also ich meine, das ist ja jetzt noch unser Kontinent, da wissen wir wenigstens, wie die Länder heißen. Ja? Zähl mal die Länder Afrikas auf.
Ja. Ne? Ja, ja.
So, und dann sagst du halt, also erstmal wissen wir nicht, wie sie heißen, und dann so, ja, Elfenbeinküste. Ah, das muss irgendwo an der Küste sein.
Ja.
Du weißt nicht, wie sie heißen, du weißt nicht, wo sie sind. Du hast wahrscheinlich noch nie jemanden kennengelernt, der daherkommt. Das finde ich ja auch immer, ich finde das ja, also ich habe ja, sobald ich jemanden kennenlerne, der irgendwo herkommt, weiß ich total viel über das Land. Weil ich fange dann auch an zu fragen. Irgendwie, Freundin von mir kommt aus Eritrea. Oder deren Eltern oder so. Ich weiß gar nicht, wo die geboren ist. Das ist halt eritreerischerin Abstammung oder wie es heißt. Und das ist dann auch so, als sie irgendwann mal gesagt hat, ja, Eritrea, habe ich dann auch gesagt, oh, Eritrea, wo ist das, was machen die, was exportieren die, wovon leben die? Dann geht's. Vielleicht muss man auch tatsächlich die Leute kennenlernen, bevor man das Land kennenlernt.
Mm.
Oder überhaupt irgendetwas kennenlernen, um zu begreifen, dass das Land existiert. Weil Republik Moldau, interessant, das ist lustig, ist ein Land, das heißt wie ein Fluss.
Ja, ne? Habe ich auch gedacht.
Oder, beziehungsweise wie ein Lied von, war das Schumann? Nee, Schubert? Nee, egal.
An der schönen blauen Moldau.
Ja, wer war denn das?
Weiß ich nicht.
Ja, egal. Das ist halt auch extrem abstrakt. Und wenn du dann so hingehst und sagst, Irland, ja, grüne Wiese haben wir hier auch, Kleeblatt haben wir hier auch, das ist halt auch sofort konkret. Vielleicht muss man irgendwas Konkretes mit einem Land verbinden, bevor man überhaupt begreifen kann, dass das Land existiert.
Absolut, natürlich, natürlich.
Ja, so Kaschmir-Konflikt jetzt gerade mal wieder. Indien und Pakistan stehen kurz vorm Krieg. Verstehe ich, interessiert mich, weil ich habe Freunde aus Indien. Also Freund von mir ist Inder. So.
Ja.
Zack, habe ich.
Ja, ist so von der Verbindung
da. Ist konkret, ist eine Verbindung da. Ja. Ja, und abgesehen davon sind viele Länder auch, wie Tino schon vermutet hat, einfach viel zu hässlich.
Ja, das stimmt nicht.
Ich weiß, aber man kann Leute, die einen gesunden Nationalstolz haben, damit sehr, sehr fertig machen.
Ja.
Christoph fragt, reserviert ihr Plätze, wenn ihr mit dem Zug eine längere Fahrt unternehmt?
Nope.
Nein?
Nein, auf keinen Fall. Ich mache das nie. Ich habe das vielleicht dreimal gemacht, weil es eine längere Fahrt war, nämlich von Berlin nach wo ich wohne. Und jedes Mal ist der Waggon ausgefallen, für den ich eine Sitzplatzreservierung hatte. Das war also rausgeschmissenes Geld.
Ja.
Und Ich bin auch lieber frei. Das heißt, wenn ich Bock habe, dann setze ich mich lieber irgendwo auf so ein Treppchen, ist es zwischen den Waggons, als mich in so einem vollgestopften Abteil zwischen den Leuten zu quetschen.
Ja, ich habe dafür kein Verständnis. Ich reserviere mir immer einen Sitzplatz, außer, also die einzige Verbindung, wo ich mir keinen Sitzplatz reserviere, ist Berlin-Leipzig. Und selbst da, je nachdem, wann ich diese Strecke fahre, reserviere ich selbst da noch. Weil manchmal die Züge sehr, sehr voll sind. Also das ist, und ja, also es kommt oft vor, dass ich mich nicht auf meinen reservierten Platz setze.
Ja.
Also ich reserviere mir einen, steige dann irgendwie ein und sehe dann, dass irgendwo ein attraktiverer Platz ist, weil aus irgendeinem seltsamen Grund macht das automatische Reservierungssystem der Bahn, setzt mich immer dahin, wo dieses Fenster nicht ist. Sondern dieses breite Plastikding.
Ja, ja, genau.
So, und wenn es dann einen attraktiveren Platz gibt, setze ich mich auf den attraktiveren Platz, weil der Reservierte verfällt ja nach einer Viertelstunde. Mhm. Aber ich habe immer eine Reservierung in der Tasche, weil ich dazu schon zu oft in Züge eingestiegen bin, die so voll waren, dass du noch nicht mal mehr jemanden von diesem Bahnkomfortplatz vertreiben lassen konntest.
Mhm.
So. Da, nee, also. Ich habe sogar, als ich zwischen Frankfurt und Berlin gependelt bin mit einer Bahncard 100, manchmal, je nachdem zu was für Uhrzeiten und was für Tagen ich gefahren bin, sogar noch eine Reservierung dazu gekauft. Weil ich dachte, der ist voll, da stehen die Leute wieder im Gang, da willst du den Sitzplatz sicher haben. Ja. Der Kai fragt sich gerade, warum man für die Jahrhunderte die Begriffe 1800 und 1900 verwendet, nicht aber 2000. Ist das Marketing oder nur eine längst überfällige Korrektur, weil Tausenderzahlen eingängiger sind?
Tausenderzahlen sind eingängiger. Wieso sollte man 2000 sagen? Das sagen sowieso ganz wenige Leute. Ganz wenige Leute sind sprachlich so drauf. Dass sie
naja, die Zahl selber heißt ja auch nicht, obwohl.
Doch, manche sagen das so, aber das empfinde ich immer 2000? Als irgendwie ein bisschen affig.
2015
sagt.
Es ist 2015, 2015, 1900. Aber es fällt mir gerade zum ersten Mal auf, dass wir ja auch nicht 1989 gesagt haben, sondern 1989.
Ja.
Aber was die Leute sagen, ist halt 2018.
Ja, genau.
In 2018. Was ist das eigentlich für eine Unart?
Ja. Stille.
Ich will das von dir wissen, was das soll.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde es aber irgendwie einleuchtend. 2018?
Das haben wir in 2018 schon. Das haben wir in 2018 gemacht. Das haben wir 2018 gemacht.
2018. Ja. Genau. Genau, in 2018, das geht gar nicht. 2018, das ist doch wunderbar. Das klingt doch sehr schön. 2018
ist okay, ja. Robert fragt, was sucht man wirklich nachts im Kühlschrank?
Die Fernbedienung. Ich habe früher immer die Fernbedienung im Kühlschrank gelassen. Ich weiß gar nicht, warum.
Dann brauche ich dich jetzt auch nicht zu fragen, wie die da hingekommen ist, weil du es auch nicht weißt.
Ja, anscheinend in Gedanken gewesen. Fernbedienung aus dem Wohnzimmer mitgenommen, im Kühlschrank Joghurt geholt, da kurz Fernbedienung abgelegt, dann vergessen wieder mitzunehmen. So wird das wahrscheinlich gewesen sein.
Also was ich nachts im Kühlschrank suche, wenn ich was nachts im Kühlschrank suche, ist das immer was mit Zucker.
Echt? Ist
ein gesüßtes
Zucker?
Nee, ich habe nichts hier. Aber wenn ich da was suche, ist es etwas mit Zucker. Ah. Ich scharwenzel dann hier rum und hätte gerne ein gesüßtes Getränk oder eine gesüßte Speise oder sowas. Es ist nie so, dass ich denke, oh, jetzt noch ein Stückchen Käse. Das nicht.
Ja.
Es ist immer süß, es ist nie salzig. Hm? Ja. Robert schreibt, sorry für die lange Einleitung. Ich betreibe ein Café-Bistro und habe seit einigen Tagen einen jungen Mann aus Syrien beschäftigt. Er arbeitet in der Küche und ist ein Quell an guter Laune und Hilfsbereitschaft. Ich habe binnen weniger Tage ins Herz geschlossen. Nachdem er nun bald mit seinem Vater aus der Flüchtlingsunterkunft ausziehen muss, haben wir versucht, eine Wohnung für die beiden zu finden. Also inserierte ich. Suche Wohnung für Mitarbeiter und so weiter. Sobald ich aber am Telefon erwähnte, dass es sich um einen Menschen aus Syrien handelt, wurden tatsächlich kommentarlos die Hörer aufgelegt. Andere zugewanderte Mitarbeiter erzählten mir von genau den gleichen Problemen. Niemals hätte ich gedacht, dass es wirklich so schlimm ist in diesem Land. Ich war da total blauäugig. Und ehrlich gesagt wird mir jetzt langsam klar, warum das damals funktioniert hat mit den Nazis. Frage. Gibt es ein Nazi-Gen in uns Deutschen?
Ja, Nazi-Gen würde ich jetzt nicht sagen. Aber der Besitz ist halt in konservativen Händen. Also Vermieter sind ja meistens so Typen, gell? Also zumindest nicht alle Vermieter. Ich weiß, wir haben eine Vrindhörerin, die ist auch Vermieterin, die Anne. Aber es unter den Vermietertypen gibt es Leute, die einfach extrem konservativ sind und tatürlich so denken, wie sie denken.
Ja, die lieber ihresgleichen vermieten. Ne?
Ja, genau. Natürlich. Die wollen Leute, die so sind wie sie. Oder die auch einen bestimmten Bildungsgrad haben, ja, mit denen man sich schmücken kann. Irgendein Arzt oder so. Jurist dann schon nicht mehr, ne, weil dann bekommt man halt nur Probleme.
Ja, an Juristen und Lehrer vermietet man nicht. Nee, nee.
Ja. Genau. Und ja, ich würde nicht sagen, dass ein Nazi-Gen ist.
Es gibt das. Ich will auch die ganze Zeit sagen, es gibt ein Nazi-Gen in uns Deutschen, aber das hat damit nichts zu tun.
Das hat, ist kulturelle Art.
Also es gibt schon eine tiefe Fremdenfeindlichkeit in den Deutschen, das glaube ich wirklich. Es gibt einen tief sitzenden Rassismus in den Deutschen. Da nehme ich mich auch nicht aus. In uns allen gibt es diesen tief sitzenden Rassismus und es ist auch noch sehr viel Aufarbeitung ist das falsche Wort, es ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, um sich dessen auch bewusst zu werden, wie tief dieser Rassismus sitzt, weil der über sehr, sehr viele Jahre, sehr, sehr viele Jahrhunderte sich eingeschleift hat. Und wenn man ihn dann gefunden hat, dann kann man anfangen, wenigstens damit aufzuhören, den Rassismus als Grundlage seines Handelns zu betrachten oder zur Grundlage des eigenen Handels zu machen. Das haben wir, aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun, an wen ich meine Wohnung vermiete, sondern das ist tatsächlich eher, wie du sagtest, man will das an seinesgleichen vermieten. Man will auch nur mit seinesgleichen Geschäfte machen. Also ich mache zum Beispiel lieber mit meinesgleichen Geschäften als mit Fremden, jetzt ne, bezogen auf kulturellen Hintergrund, Bildungsgrad und so, weil ich mich bei meinesgleichen darauf eher verlassen kann, dass die auch in der Geschäftsabwicklung meine Werte teilen. Mhm. Ein Handschlag zählt noch was, sind solche Sachen. Mhm. Ich betrüge dich nicht, sowas. So, und es gibt halt, darauf kann ich mich bei meinesgleichen verlassen. Bei den anderen muss ich vertrauen.
Ja, genau.
Und Vertrauen ist schwieriger, als mich darauf verlassen zu können, weil ich sage, okay, wir haben den gleichen kulturellen Hintergrund. So nach dem Motto, ich weiß ja, wo ich dich finde, wenn du Scheiße gebaut hast.
Ja. Ja?
Aber wo finde ich denn eigentlich den Typen, von dem ich noch nicht mal weiß, wo er sich so rumtreibt in seiner Freizeit, weil er nicht in dieselben Kneipen geht wie ich und so.
Ja. Das andere ist halt immer ein Risiko. Das andere ist, heißt immer, ich werde Probleme haben. Ich muss mich auf etwas einstellen.
Ja, genau.
Also der Konflikt ist vorprogrammiert, beziehungsweise die zusätzliche Arbeit, die es bedeutet, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, bei dem ich nicht sicher gehen kann, dass er all diese Dinge genauso sieht wie ich.
Exakt. Und dazu kommen dann auch noch, und das ist halt auch ein Problem, viele schlechte Erfahrungen.
Oder auch vom Hörensagen. Man hört ja so viel.
Das ist ja sowieso. Ja, ja, das ist ja sowieso. Aber es gibt dann auch, ich weiß nur, also ich zum Beispiel werde nie wieder ein Auto von einem Osteuropäer kaufen. Weil mich zweimal Osteuropäer beim Autokauf über den Tisch gezogen haben.
Tatsächlich.
Ja. So, das mag jetzt ein Zufall gewesen sein, mit Sicherheit war es das sogar, aber für mich sieht es so aus, als hätten Osteuropäer bei solchen Sachen wie Gebrauchtwagenhandel grundsätzlich eine laxere Einstellung, die da lautet, ja, wenn du nicht gesehen hast, dass das Ding kaputt ist, ist es ja dein Problem, du hast es ja so gekauft, wie du es gesehen hast.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Osteuropäer irgendein Geschäft mache in Zukunft, werde ich immer diese zwei kaputten Autos mit mir rumtragen als Gepäck. Mhm. Und die muss das arme Schwein, dieses arme Schwein, das jetzt mit mir das Geschäft machen will und das ein ehrliches Geschäft mit mir machen will, muss jetzt erstmal diesen Rucksack von meinem Rücken irgendwie wuppen.
Ja, ja. Ja, so. Ich hatte das Problem als Kind. Und ich durfte zum Beispiel nicht übernachten bei Freundinnen, weil die Eltern dachten, die klaut bestimmt. Ja.
Genau.
Und wir wissen es nicht genau. Man hört ja so viel Schlechtes. Genau, also besser ausladen.
Und alleine, dass ich das jetzt erzählt habe, dass ich zweimal von Osteuropäern beim Autokauf verarscht worden bin, wird wahrscheinlich schon dazu führen, dass der eine oder die andere sagt, da, siehste, schon wieder ein Beweis dafür, dass die Osteuropäer alle
genau, das verfestigt sich dann.
Ja. Ja, und das ist, ich habe dafür Verständnis, dass Vermieter so sind. Ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht auch so wäre. Ich war bis jetzt noch nicht in der Situation. Billigen tue ich das allerdings auch nicht. Also ich hätte gerne Verhältnisse, Ich würde mich gerne aktiv daran beteiligen, Verhältnisse herzustellen, in denen das nicht so ist.
So. Ja.
Und das ist schon ganz interessant, gerade bei diesem Wohnungsvermieten, da siehst du es eben sehr, sehr stark. Meine ganzen Nachbarn, also alle Nachbarn hier, die, also alle Türken, Araber und ein paar, ich glaube Rumänen haben wir auch noch, das sind alles Wohnungseigentümer, die haben alle die Wohnungen hier gekauft. Und wenn du mit denen so ein bisschen quatscht, sagen die halt auch, naja, an Türken vermietet halt keiner.
Mm.
Das ist echt krass. Ja.
Wahnsinn, ja.
Robert schreibt noch danach, und das finde ich auch ganz interessant, zur Info. Wenn morgen meine Mitarbeiter mit Migrationshintergrund kündigen würden, müsste ich meinen Betrieb am selben Tag schließen. Diese Jobs mit deutschen Mitarbeitern zu besetzen, wäre schlicht und ergreifend unmöglich. Und das hat nichts mit der Bezahlung zu tun. Sie wollen diese Jobs nicht machen. So viel zum Thema, die nehmen uns die Jobs weg. Tim schreibt, Tim aus Berlin fragt eine philosophisch-technische Frage. Who owns the Internet? Wem gehört das Internet?
Zuckerbärchen.
Ja. Irgendwelchen amerikanischen Konzernen, also Nord-US, irgendwelchen US-amerikanischen Konzernen. Und dann müsste man halt nochmal gucken, wer die US-amerikanischen Konzerne kontrolliert. Am Ende würde ich vermuten, dass das Internet den Chinesen gehört.
Hm.
Oder irgendwelchen Chinesen, sagen wir mal so. Länder. Holger fragt, warum haben einige wenige Länder Artikel, zum Beispiel Schweiz, Türkei, Ukraine, Oman, Iran, die meisten anderen aber nicht?
Das weiß ich nicht.
Ich aber. Und zwar haben
echt?
Das Problem haben wir gerade in der Wochendämmerung auch schon mal erörtert, und zwar anhand des Iran. Ich bin groß geworden damit, dass man in den Iran gefahren ist.
Ja.
Heute fährt man nach Iran.
Echt?
So, und das kommt daher, dass die Iraner selber ihr Land Iran nennen und nicht der Iran.
Aha.
Wenn die Iraner vom Iran sprechen, sagen sie immer, in Iran ist es so und so. Wenn die Schweizer von der Schweiz sprechen, sagen die Schweizer, in der Schweiz ist es so und so.
Mhm.
Und anscheinend ist es so, dass der Respekt der Eigenbezeichnung von Völkern zugenommen hat. So, dass man sagt, nee, Moment mal, die Iraner, die nennen sich so, die nennen das so, dann nennen wir das jetzt auch so.
Ah, verstehe.
So, das ist eine der Erklärungen, die ich da bekommen habe, und die finde ich äußerst plausibel. Und die würde auch äußerst, also in meine Wahrnehmung des Zeitgeists sehr gut passen.
Ja,
so.
Absolut, na ja. Klar.
Ja, so einfach ist das manchmal. Stefanie fragt, Holger, was macht die Masterarbeit? Nun, Stefanie, das heißt, die liegt schon seit 2016 rum. Ich bin seit irgendwann scheinfrei, vermutlich schon seit 3 Jahren oder so, und schaffe es nicht, die Masterarbeit zu schreiben, weil ich dafür einfach mal 6 Wochen am Stück Freizeit bräuchte, also Muße. Eine Woche, um runterzukommen, dann 4 Wochen, um zu arbeiten, und wieder eine Woche, um mich hochzufahren oder so ähnlich. Und diese Zeit fehlt mir schlicht. Alexandra, wie läuft das Studium? Das steht hier auch.
Ja, das läuft.
So leicht kommst du nämlich hier nicht raus.
Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Ich habe vor Jahren, habe ich mich mal an der Fernuni Hagen eingeschrieben, ja, für Kulturwissenschaften.
Mhm.
Ich habe das genau ein Semester gemacht, und das war auch total super. Vor allem die Online-Betreuung durch die Professorin in Geschichte, die war der absolute Hammer. Mhm. Ich habe noch nie so viel gelernt wie bei der. Man hat eine Hausaufgabe gemacht, und die hat das so geil korrigiert und kommentiert. Und dann konnte man auch noch sehen, was sie bei den anderen so korrigiert und kommentiert. Und das war alles lerntechnisch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber ich hatte nach diesem Semester dann einfach keine Zeit mehr, das weiterzumachen. Und meine Motivation war auch nicht groß genug, dass ich mir diese Zeit nehme.
Mhm.
Also ich wollte das jetzt nicht so sehr, dass ich mich hätte zusammenreißen können. Deswegen habe ich es einfach aufgegeben.
Ja, ich würde es nach wie vor gerne doch zu Ende machen. Zumal ich ja, also den Praxisteil habe ich ja schon. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache, dass ich also das Experiment, was ich da, was sich aus meiner Masterarbeit ergibt, das habe ich schon gemacht. Das heißt, ich bräuchte nur noch in Anführungszeichen den Theorieteil, der natürlich wesentlich umfangreicher wäre. Aber ja, ich schaff's nicht. So, und was ich halt machen könnte, ist, ich könnte halt aufhören zu arbeiten. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf, weil es macht mir ja auch Spaß, was ich hier mache. Und momentan habe ich häufiger mal den Eindruck, dass dieses Studium vielleicht gar nicht dazu da war, dass ich es beende, also dass ich meinen Master mache, sondern dass das Studium dazu da war, dass ich was ganz anderes lerne. Und sei es nur ja, Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, Methoden kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt hätte und so weiter. Also vielleicht ist es für was anderes gut als für den Abschluss.
Ja.
Das ist so das Gefühl, was ich
meine Rede
verstärkt bekomme. Der Demon fragt, ich habe eben Hemden gebügelt, was ja total sinnlos ist, weil man die ja auch so anziehen könnte, und mich dabei gefragt, was ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstachtung?
Da ich mich ja sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt habe, kann ich das, glaube ich, sogar sagen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Definitionen, von denen ich gehört habe, tatsächlich auch so stimmen und dass es da nicht andere Meinungen drüber gibt oder andere Definitionen. Nach dem, was ich mitgenommen habe, ist Selbstachtung sehr stark an andere gebunden, an dein Umfeld, daran auch, wie andere deinen Wert wahrnehmen oder ob sie dich für einen wertvollen Menschen halten und wie das dann auf dich zurückwirkt. Also wenn ich die Werte lebe und verkörpere mit dem, was ich tue, mit dem, wie ich auftrete, die auch von der Gemeinschaft, auf die ich mich beziehe, anerkannt werden, dann habe ich Selbstachtung. Dann bekomme ich dadurch Selbstachtung. Dann wird dadurch meine Selbstachtung gestärkt. Und Selbstbewusstsein ist davon
unabhängig. Ich habe, selbst wenn ich krank bin, rasiere ich mich regelmäßig und begründe das damit, dass ich die Selbstachtung dann nicht verliere. Das heißt, es ist was anderes als was. Also, weil irgendwann stehe ich halt vorm Spiegel und denke, boah, du bist so versifft. Weißt du, du bist sowieso schon so versifft und jetzt versiffst du auch da noch. Mach wenigstens die Versiffung weg. Das wäre dann aber doch nicht die Selbstachtung, die du meinst.
Ja, weiß ich nicht, weil du empfindest ja auch diese Angemessenheit des dich rasieren müssens in Bezug auf andere, auch wenn diese anderen dich nicht zu sehen bekommen. Es ist nun mal in unserer Gesellschaft ein Wert, dass man sich kümmert um seinen Körper, dass man den groomt, dass man...
Würde ich auf der einsamen Insel von Beginn der Sendung leben, würde ich wahrscheinlich das mit der Rasur erst anfangen, wenn ich über meine eigenen Barthaare stolpere, ja.
Mhm.
Ja.
Naja, also diese Selbstachtung hat schon sehr viel damit zu tun, was deine Umgebung ausgehandelt hat, was ein angemessener Umgang mit dem eigenen Körper ist, denke ich. Und man würde ja auch Scham empfinden, wenn jemand reinkommen würde und sehen würde, du liegst ja auf einem Haufen alter Klamotten und die Maden krabbeln umher, dann würdest du dich schämen, denn du erfüllst diese Mindestanforderungen an einen Menschen mit Selbstachtung nicht.
Ja.
Ja, und demgegenüber steht halt das Selbstbewusstsein, was irgendwie ein ganz anderes Phänomen nochmal ist. Man kann zum Beispiel selbstbewusst auftreten, ohne es zu sein, aber man kann nicht mit Selbstachtung auftreten. Was soll denn das sein? Ja, das ist irgendwie viel
innerlicher.
Unterscheidest du
zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen?
Ja, schon.
Weil das tue ich nämlich auch, weil ich sage auch, ich habe ein hohes Selbstbewusstsein, ich weiß, wo ich bin. Also ich weiß, wo ich herkomme, wo ich bin und ein bisschen auch, wo ich hin will. Aber ich habe wenig Selbstvertrauen. Also ich habe wenig Zutrauen in meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, dass die mich auch tatsächlich dahin bringen, wo ich hin will.
Ja.
Also
hast du mehr Selbstbewusstsein als Selbstvertrauen?
Ja, also Selbstbewusstsein wirklich würde ich so definieren, wie es das Wort sagt. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiß um meine Unzulänglichkeiten. Zumindest bilde ich mir das ein. Ne, dann kommen halt immer mal wieder Menschen um die Ecke. Meistens sind es die Menschen, die ich liebe. Und sagen mir, nee, Freundchen, so nicht. Dann muss ich da halt mein Selbstbewusstsein erweitern. Aber prinzipiell habe ich nicht das Gefühl, nicht zu wissen, wer ich bin.
Ja. Okay, also definierst du Selbstbewusstsein so als Selbstverortungsfähigkeit.
Ja, dass genau.
Du weißt, wer du bist, wo du stehst, was deine Stärken, was deine Schwächen sind. Okay, für mich ist Selbstbewusstsein irgendwas anderes. Selbstbewusstsein ist auch so eine Überzeugung davon, dass so wie man ist, dass man da schon okay ist. Das heißt, für mich kann selbst jemand, der total inkompetent ist, selbstbewusst sein, der sich aber trotzdem auf eine Bühne stellt und
das würde ich
fühlt,
dann wieder
als hätte er ja jede Berechtigung dort zu sein. Ja, aber ich weiß nicht, Selbstbewusstsein, das ist auch so was Unsympathisches, meiner Meinung nach. Selbstbewusstsein bedeutet, so ohne jeden Zweifel an sich zu sein. Und Selbstvertrauen hat noch diesen Zweifel. Selbstvertrauen heißt, ich vertraue mir aufgrund von Erfahrungen, vertraue ich, dass ich diese Sache meistern werde, dass ich das irgendwie hinkriegen werde, so selbstwirksamkeitsmäßig. Mhm. Aber ich habe nicht diese Selbstsicherheit. Dieses, ja, egal was ich mache, ist geil. Das ist für mich,
verstehe,
das ist eine Sache, ja, des Selbstbewusstseins.
Ja. Das heißt, man müsste dann vielleicht da auch nochmal ausdifferenzieren, weil
ja,
ich finde halt, wie gesagt, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß auch, wie ich da hingekommen bin und was ich da mache und was ich da soll. Diese Selbstherrlichkeit, die du da beschrieben hast, die habe ich halt nicht. So, egal, ich mache es total geil, sondern ich zweifle eigentlich den ganzen Tag daran, ob das, was ich mache, geil ist. Und das wiederum würde ich dann ja auch wieder ein Selbstvertrauen zuordnen. Müsste man mal mit einem fähigen.
Naja, aber du gehst ja selbstbewusst damit um. Du gehst selbstbewusst damit um, indem du sagst, es ist mir im Grunde egal, ob dieser Zweifel berechtigt ist oder nicht. Ich mache trotzdem mein Ding. Ich bin da ein bisschen anders. Wenn ich zweifle, dann stelle ich mich halt nicht auf die Bühne. Wenn ich zweifle, dann spreche ich halt nicht in ein Mikrofon.
Ja.
Ich könnte viel mehr machen, wenn ich mehr Selbstbewusstsein hätte, wenn ich also mehr von dieser Überzeugung und weniger vom Zweifel hätte.
Mhm.
Aber wie gesagt, das ist jetzt alles, das ist eine Mischung aus dem, was ich mir wild angelesen habe und was es meine eigene Intuition sagt. Da gibt es bestimmt handfeste Konzepte, die einem das noch genauer aufdröseln. Aber da bin ich nicht der Fachmann, das
mach
muss.
Mach ich mal.
Muss jemand vom Fach, jemand, der sich mit Psychologie auskennt, könnte uns das sicher besser auseinanderklamüsern, was da die Unterschiede jeweils sind.
Ja, das werde ich mal zum Thema dazu machen. Kann man ja mal wirklich mal mit einem Psychologen drüber sprechen.
Mhm.
Mario fragt sich gerade, warum spricht man von hoffnungslos romantisch? Welche Rolle spielt hierbei die Hoffnungslosigkeit?
Ich glaube, ich weiß, was er meint. Hoffnungslos meint in diesem Beispiel nicht, dass der Romantiker ohne Hoffnung ist, sondern dass es hoffnungslos ist, ihm klarzumachen, dass er in einer Illusion gefangen ist. Weißt du? Also Romantiker, wenn man sagt, oh, der ist ja hoffnungslos romantisch. Das heißt, der ist jetzt verknallt in diese komische Frau da, in diese in dieses Schreckgespenst, der ist so verknallt in die, der kann überhaupt nicht sehen, wie scheiße die ist. Und der ist so hoffnungslos verknallt in die, dass es keine Hoffnung hat, also dass es hoffnungslos ist, den vom Gegenteil zu überzeugen. Ich glaube, das meint es.
Genau, und Romantik ist ja auch vielleicht nicht unbedingt das Gegenteil, aber schon sehr weit entfernt von Vernunft.
Ja, genau.
Ja, und das ist ja, diese Hoffnungslosigkeit bezieht sich ja dann tatsächlich da auf die Vernunft, die jedem Menschen innewohnt, und die Romantik,
so
die
es
macht halt die Vernunft kaputt, und das ist ja so rum muss man das verstehen. Ja,
genau.
Ja.
Und bei dem hoffnungslosen Romantiker ist einfach alles vergebens, so da rational argumentieren zu wollen.
Ja, stimmt. Ja, das passt. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Mir geht's tatsächlich prima. Ich habe zuletzt wieder eine neue Folge in trockenen Büchern released. Unbedingt anhören. Es geht um Vielfaltsverlust und die Vereindeutigung der Welt.
Mhm.
Und ja, das macht mich einfach sehr zufrieden, dass ich das tatsächlich, dass ich das schaffe, dass dieser Podcast es wieder geschafft hat, unter die Podcasts zu kommen. Ja, es ist wieder eine Folge da.
Ja, mir geht's auch gut, außer die übliche Erkältung, die ich ja im Winter wegen des Wetters habe und im Sommer wegen der Pollen. Und außerdem bekomme ich morgen Sachen in den Penis gesteckt.
Ach komm, können wir das bitte?
Naja, die erste Blasenspiegelung meines Lebens. Naja.
Du bist jetzt ein Penisstab-Influencer.
Habe ich auch schon Tobi. Nee, ich kriege halt eine Blasenspiegelung. Habe ich zum Arzt gesagt. Habe ich auch schon Tobi erzählt, glaube ich, oder? Ja. Habe ich zum Arzt gesagt, schon die Vorstellung, dass mir da irgendwas in den Penis geschoben wird, ist aber schon ein bisschen befremdlich. Sagt er, ja, aber das ist gar nicht so schlimm, wie Sie sich das vorstellen. Das wird ein bisschen betäubt und dann ist es so ein flexibles Ding. Wissen Sie, ich habe vorher 10 Jahre an einer Unfallklinik gearbeitet. Da kamen öfter mal Patienten, die das freiwillig gemacht haben.
Wow!
Yes! Es ist immer wieder sehr schön. Das Schöne an dieser Bemerkung ist, die braucht ein paar Sekunden, bis sie wirklich zieht.
Bitte erzähl mir das nicht nochmal.
Und damit endet die Rindheit für den Monat Februar.
Für immer.
Für immer, für genau. Immer. Für den Monat Februar. Möglicherweise wird es auch im Monat März noch eine geben. Das werdet ihr ja dann merken. Danke, Alexandra.
Ja, danke, Holger. Tschüss.
Tschüss.
Ist nicht tot.